Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Herzlich willkommen zu einer neuen Stunde Horror hier bei mir wie immer. Thilo, halli, hallo.
Hallo, Antje.
Es wirkte gerade ein bisschen gequält, aber wir hatten im Vorfeld arge technische Probleme.
Nee, ich glaube, ich hatte auch noch was im Hals. Also war das der Teufel, der meine Stimme beeinträchtigt hat? Ich weiß es nicht. Einen wunderschönen guten Tag.
Ich meinte auch gar nicht dich, ich meinte mich. Das klang bei mir gerade sehr gequält. Aber ich bin voller Elan, denn wir reden heute über ein Horror-Franchise, das sich anbietet, weil ein neuer Film daraus in die Kinos gekommen ist. Und da dachten wir, lass uns doch einfach mal die gesamte Omen-Reihe durchgehen. Und wir fangen natürlich an, würde ich sagen, beim Klassiker und gehen zurück in die 70er Jahre, 1976. Damals das Omen von Richard Donner mit unter anderem Gregory Peck und eine Geschichte über einen kleinen Jungen, der offenbar das pure Böse ist, möglicherweise gar der Sohn des Teufels. Und ich muss sagen, das Omen habe ich in Erinnerung als einen meiner ersten Horrorklassiker, wenn nicht gar den ersten Horrorklassiker, den ich gesehen habe. Das kann ich voller Stolz bekunden.
Ja, habe ich auch in der Frühphase gesehen. Was ich als Kind mitbekommen habe, war die erste Ausstrahlung im ZDF. Die war etwas skandalumwittert, weil es eine Riesendiskussion gab. Ich glaube, das war 1984. Und da gab es diese Diskussion um Video- und Horrorgewalt. Also es wurden ja laufenweise dann Filme verboten und indiziert. Und da ging jetzt wirklich eine kleine Hetzjagd auf die Videotheken los. Und oh Gott, was unsere Kinder alles gucken. Und ausgerechnet in dieser Phase meinte das ZDF, was sonst bis dahin wirklich nur alte Kamellen gezeigt hat, sag ich einfach mal, meinte das ZDF, es müsste jetzt Omen 1 und 2 im Fernsehen senden. Da ging einiges ab, ob man das kann, darf. Es gab Leserbriefe bei der Hör zu. Und das ZDF hat dann beide Filme, ich glaube, in der Woche, in der Reihe Der fantastische Film ausgestrahlt. Ich glaube, das war sowas wie dienstags oder mittwochs, dann so nach den Nachrichten. Das war dann so um 10 nach 10 und das war total gekürzt. Ich habe hier nochmal, ich habe mir bei YouTube nochmal die Ansagerin angehört und die meinte, das ZDF hat übertrieben ausgespielte Schockeffekte entfernt. Trotzdem ist der Film für Kinder nicht zu empfehlen. Ja.
Das ist witzig. Mir fällt gerade, während wir darüber reden, noch eine sehr lustige Geschichte ein. Ich habe damals mit meinen Freundinnen bei mir zu Hause einen Filmabend gemacht. Oder so ein Filmenachmittag. Und dann wurde abgestimmt, welcher Film geguckt werden soll. Und das war zu einer Phase, in der ich halt vor Horrorfilmen noch richtig krass Schiss hatte, die auch, wenn man so will, nie wirklich geguckt habe, in der ich die aber schon faszinierend fand. Und eine damalige Freundin von mir hatte dann The Grudge mitgebracht, den ich damals als den ultimativen Horrorfilm irgendwie wahrgenommen hatte. Klar, als jemand, der irgendwie noch keine Erfahrung hat, wie alt, wie lang mag das Herz sein? Ich glaube, Grudge ist, glaube ich, von 2004. Dadurch, dass wir den zu Hause geguckt haben, müsste es so 2005, 2006 gewesen sein.
Also das Remake ist das dann gewesen, sorry.
Ne? Das Remake, ja, ja, genau. Und als ich dann gehört habe, dass der irgendwie gerade dabei ist, gewählt zu werden als unser Film, den wir uns angucken, bin ich total ausgerastet und habe fast geweint, weil ich so Angst hatte, diesen Film zu gucken. Und dann wollten die aber alle einen Horrorfilm gucken und ich hatte mir gerade aus dem Fernsehen das Omen aufgenommen. Also noch ganz klassisch irgendwie über den Receiver. Und dann haben wir das Omen geguckt und ich war so erleichtert, dass wir nicht The Grudge geguckt haben, dass ich, glaube ich, diese Erleichterung auch so ein bisschen darauf übertragen hat, wie ich den Film fand. Ich fand den nicht so heftig, muss ich tatsächlich sagen, aber sehr, sehr atmosphärisch. Und ich bin sehr beeindruckt davon, wie der jetzt auch so viele Jahre später immer noch sehr, sehr gut als Spannungsstück funktioniert. Also, und da kommen wir gleich noch zu, irgendwie auch ein Stück weit als Vorläufer von Final Destination.
Richtig, wobei ich jetzt sagen würde, die Wahl zwischen Das Omen und The Grudge. Also ich meine, es gibt wesentlich harmlosere Filme als Das Omen. Der ist ja schon ein guter Standard. Es gibt aber auch viel schlimmere Filme als The Grudge. Also
Ja,
so
voll.
weit finde ich die beiden jetzt gar nicht so voneinander entfernt, ne?
Ja, wie gesagt, das war nicht meine Glanzstunde
Ich habe jetzt das Omen natürlich nicht sehen dürfen, als der da 84 im Fernsehen lief. Ich habe aber noch die Ausschnitte aus der Hör zu. Natürlich habe ich das schön alles in so ein Heftchen geklebt. Ich
damals.
habe den dann später auch, ich war ja auch der Überzeugung, dass diese ganzen Horrorfilme auch verboten gehören, als ich 13 war, weil man las dann immer so schlimme Szenen, was da alles passiert und dachte sich, ja, das muss auch wirklich verboten werden, ist auch richtig. Und ich habe das ja hier schon erzählt, bis ich dann Tanz der Teufel gesehen habe und dann ging das, dann war die Büchse der Pandora geöffnet. Habe ich alles geguckt. Und in diesem Zuge, also Ende der 80er, habe ich auch das Omen geguckt und ich meine, ich hätte den auf dem englischen Fernsehen geguckt. Die haben alle drei gezeigt. Wir hatten BFBS, hieß das. Später SSBC, weil ich ja aus Gütersloh komme. Wir haben einen Militärflughafen von den Engländern und bei uns gab es einen englischen Kanal für alle Engländer, die im Ausland wohnen. Und die waren filmtechnisch uns ein wenig voraus. Also die hatten schon recht früh Jäger des verlorenen Schatzes und Star Wars im Programm. Das konnte man bei uns mit Glück irgendwie über Connections mal auf VHS ergattern, wenn man einen Älteren kannte, der das mal aus der Videothek holte. Und die haben alle drei gezeigt. Ich meine, das wäre das erste Mal, dass ich Omen gesehen habe. Oder habe ich Omen in 4 zu 3 aus der Videothek geliehen? Kann auch sein. 2 und 3 habe ich jedenfalls definitiv bei den Engländern gesehen. Da kommen wir gleich noch zu. Da gibt es nämlich ein interessantes Detail. Aber wir sind bei R1. Und der hat mich bei allem, was ich von dem Film gehört hatte im Vorfeld, denn diese einzelnen Szenen kannte ich ja alle schon von Erzählungen, der hat mich nicht enttäuscht. Er hat mich sogar einigermaßen beeindruckt und ich mag den bis heute. Ich würde den jederzeit in meine Top 20 der liebsten Horrorfilme aller Zeiten aufnehmen.
Ja, glaube ich auch. Und du hast es gerade schon gesagt, der ist auch heute aufgrund dessen, dass er ja in seiner ganzen Thematik super zeitlos ist. Und das sieht man ja allein schon daran, dass es jetzt ein Prequel gibt, das ja im Grunde das Gleiche verhandelt. Parallel
Ja.
dazu ist noch ein anderer Non-Horrorfilm, in den Kinos zu sehen. Reden wir auch später noch drüber. Und es hat sich die ganze Stimmung, also ich habe das oft bei älteren Horrorfilmen, dass sich die Stimmung nicht so ganz mehr auf mich überträgt, weil das von der, also ich sag mal so, Dinge, je näher etwas an meiner Realität oder an meiner Lebensrealität dran ist, desto mehr habe ich Angst im Film davor, desto mehr kann ich im Film damit connecten. Und man muss ja sagen, von dem Jahrzehnt, in dem das spielt, von der Figurenkonstellation, die da, die in dem Film vorkommt, und generell auch von der Thematik. Ich habe jetzt mit Religiosität, egal in welcher Form, nichts am Hut. Und trotzdem hat er mich halt komplett gekriegt. Und das ist dann, finde ich, immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und muss auch sagen, wenn ich eine Liste machen würde, wie du sie gerade schon so angedeutet hast, ich glaube tatsächlich, dass der bei mir auch drin wäre, irgendwie in den Top 15 oder so. Muss ich mal machen. Wir müssen irgendwann mal und irgendwie zu irgendeinem Jubiläum unsere Top 10
Ja,
Horrorfilme aller Zeiten machen.
richtig, habe ich noch nie aufgestellt, fände ich selber interessant. Ja. Also was du sagst, das war ja die Weitsicht von Richard Donner. Der hatte zwei, drei kleinere, naja, der hatte auch richtige Hollywood-Filme gedreht, aber das waren halt nicht so die A-Liga-Blockbuster gewesen. Und er hat das als seine Chance begriffen, was zu reißen. Der hat dann aus dem Drehbuch von David Seltzer diese ganzen, sagen wir mal, Fantasy-Elemente rausgeschmissen. Da gab es wohl eine Menge Pferdefuß und Satanas hier und da. Das hat er alles rausgekürzt, bis praktisch ein Skript übrig blieb, was theoretisch alles so passieren könnte, wenn eine Menge blöde Zufälle zusammenkommen. Also du hast ja in dem ganzen Film keine einzige, ich nenne es mal, Fantasy-mäßige Szene. Das sind ja alles nur Sachen. Man kann sich erhängen, man kann auch unglücklich so eine Stange in den Leib kriegen, man kann auch mal Pech mit einer Glasscheibe haben. Ja, und dann kann man das auch alles auf so ein Kind schieben und glauben, dass der wahnsinnig böse ist, weil der immer in der Nähe ist. Das ist das Interessante und ich glaube, das ist auch der Film, warum der bis heute so gruselig ist und dieses diese nüchterne Atmosphäre von dem Kameramann, übrigens der Star Wars Kameramann, Gilbert Taylor, der danach direkt weiter zu Star Wars gewandert ist, das wurde ja alles in England gedreht, der hat das so unaufgeregt gefilmt. Du siehst da gar nicht diese ganzen großen Tonnen von Lampen, die drumrum stehen und alles perfekt ausleuchten mit Kanteaufhellung und Hintergrund und alles sieht ein bisschen vielleicht schön, aber künstlich aus. Das sieht aus wie Kamera angemacht und laufen lassen. Ne?
Würdest du mir vielleicht zustimmen, an den anderen Omen-Filmen hat er ja nicht mehr mitgeschrieben, also David Seltzer, aber er hat tatsächlich das Skript zum Omen-Remake geschrieben. Würdest du sagen, dass er da vielleicht so ein bisschen das ausgelebt hat, was er vorher aus seinem Skript rausgeschmissen hat? Weil ich finde, das Omen ja hat auch, ist ja eigentlich fast ein 1:1 Remake, aber zum Beispiel gibt es ja diese Albtraumsequenzen, in denen ich das Gefühl habe, da hat sich der Autor und letzten Endes auch der Regisseur, die haben sich da so ein bisschen die Freiheiten genommen, noch mehr in den Horrorbereich zu gehen. Und er hat unter anderem, hat jetzt gar nichts mit Omen zu tun, aber er hat unter anderem auch im Zeichen der Libelle geschrieben, der ja auch vom Realismus her durchaus überhöht ist, auch ins Fantasy-Genre geht. Glaubst du, dass er sich da dann im Nachgang so ein bisschen ausgetobt hat vielleicht?
Das kann natürlich sein. Ich habe aber nie gehört, dass er das irgendwie angemerkt hätte, negativ, dass ihm da praktisch über den Mund gefahren wurde. Aber das kann natürlich sein. Ich finde, das Omen, das Remake, kommen wir ja später noch zu, ist wirklich fast eine Neuverfilmung von dem Drehbuch. Vielleicht, aber hast du recht, sind da so ein paar Kleinigkeiten dann drin, die vorher nicht drin waren. Es ist auch so, man muss sagen, der Horrorfilm als solches hatte jetzt nicht das Riesenstanding in den 70ern. Ja? Es hatten ja schon mehrere, auch William Holden hatte ja die Rolle abgelehnt. Gregory Peck wollte sie auch nicht spielen. Ne? Ich meine, der hat mit Hitchcock gearbeitet und der hat einen ganzen Haufen Klassiker vorzuweisen. Das war ja ein gestandener, legendärer Schauspieler. Und erst als Donner ihm sagte, das könnte auch alles bei dem Thorn nur im Kopf passieren. Der könnte sich das alles einbilden. Erst als ihn diese Argumentation überzeugte, hat er dann zugesagt. Ne? War, glaube ich, auch nie Fan des Films. Hat ihn, glaube ich, aber auch nicht so gehasst, wie viele sagen. Ich habe jetzt auch bei YouTube ein paar Interviews gesehen, wo er sich da ganz entspannt so äußert und sagt, ja, die jungen Leute gucken sich das an und denen gefällt das. Also für mich geht das klar. Ich glaube, ihm selber hat der Film nie gefallen. Er hat aber immer gern bemerkt, dass er sich da ein schönes Haus in der Toskana von gekauft hat. Also insofern, so ähnlich wie Michael Caine bei Jaws 4, der hat gesagt, ja, wir können Ihnen da keinen guten Film zeigen, aber ich kann Ihnen das Haus zeigen, was ich von dem Film gekauft habe. Nun ist natürlich Omen deutlich anderer Level als Jaws 4, sage ich mal. Und ja, also ich ganz ehrlich, als Splatter-Fan, ich finde die Szenen bis heute heftig. Ich verstehe gar nicht, wenn selbst die Beteiligten das so runterspielen. So, ja, wir haben uns ja noch so sehr dezent verhalten und Richard Donner möchte ja nicht so viel Blut zeigen. Und ja gut, wenn man da direkt hinguckt, ist da nicht so viel Blut. Aber diese Köpfungsszene von David Warner, Halleluja. Also klar, der hat das so, das Blut wird ja gedoubelt von so Weinflaschen, die kaputt gehen. Aber mein Gott, da brauchst du euch, wahrscheinlich spritzt auch nicht Blut, wenn einem der Kopf abgehackt wird. Ich möchte das ja gar nicht so näher ergründen. Wie gesagt, reale Gewalt, die gucke ich mir wirklich gar nicht gerne an. Vermeide das auch tatsächlich. Aber so ein schöner Make-up-Effekt, ne? Der hat doch was für sich.
For generations, the Thorns have been a family of tremendous wealth, position and power. The perfect marriage of Ambassador Robert Thorne and his wife Catherine was fulfilled by the birth of their son, Damien. And then, when the child was 5 years old, something terrible happened. And then it happened again. Was it an accident? Was it murder? Was it a coincidence? Or was it an omen?
Ja, das kam auch damals, oder das Omen kam auch damals zu einer Zeit raus, in der, wenn man mal guckt, sehr wenig an Sachen rauskamen, die jetzt in großer Form heute noch zitiert werden. Also klar, wir haben jetzt 1972 beispielsweise sowas wie Das letzte Haus links. Der ist immer noch ein Klassiker in seinem Genre. Aber der hat so gesehen kein Trend oder so nach sich gezogen. Also Horrorfilme sind ja gerne mal, wenn irgendwas erfolgreich ist, dann ziehen sie ja gerne so einen Rattenschwanz an ähnlichen Filmen nach. Aber sowas wie auch wie der Exorzist, ja, der hat, natürlich hat er irgendwie Fortsetzungen nach sich gezogen, aber auch meiner Ansicht nach kein neues Genre irgendwie begründet, dass es Exorzismusfilme gab. Das gab es dann immer mal über die Jahre und Jahrzehnte, aber es gab keinen großen Exorzismus-Hype, genauso wenig wie von The Wicker Man, der im selben Jahr rauskam. Dann sowas wie Blutgericht in Texas kam dann 1974. Oder auch, wenn man es ins Horrorgenre packt, sowas wie Die Frauen von Stepford oder Der Weiße Hai 75. Und dann kam das Omen 76. Und dann ging es irgendwann los 1978 mit Halloween. Und dann hatte es, jetzt habe ich sehr viel und dann gesagt, das tut mir leid. Auf jeden Fall folgte ja dann auf Halloween dieser Slasher-Kult, der so wahnsinnig viele Sequels und so weiter nach sich gezogen hat. Und deshalb war da das Omen schon so, dass er nicht auf irgendwas bauen konnte, was es bereits gab. Also es war jetzt kein Horrorfilm im Zuge einer Horrorwelle, sondern der stand ziemlich für sich alleine und hat auch dann für sich selber ja so ein Franchise entwickelt. Aber ich würde fast behaupten, das war durchaus mit Risiken behaftet damals, diese Produktion.
Jetzt, wo du das sagst, finde ich interessant, weil einerseits hat Donner den ganzen alten Krempel, ich sag mal den Hammer-Quatsch, in Anführungsstrichen, bin natürlich Hammer-Fan, sagen wir mal so den Gothic-Horror der Vergangenheit rausgestrichen. Andererseits bedient er das noch. Er läuft auch so ein bisschen im Fahrwasser, wenn auch ein paar Jahre später, naja, es sind 3 Jahre, es geht noch, läuft so ein bisschen im Fahrwasser von Exorzist. Und genau wie du sagst, es gab immer so okkulten Horror, aber eigentlich hat er das alles bereinigt, so dass er auch ja dieses klassische Hammermäßige, wir drehen alles im Studio, schon übersetzt in viel Realismus und sozusagen eigentlich so eine Art Brückenfilm ist vielleicht zwischen dem altmodischen Horrorfilm und dem neumodischen. Einmal zwischen Studio und Realität und auch zwischen dezenter Andeutung oder mal ein Pfahl ins Herz und dann außer ausführlichen Tötungs- oder Mordszenen oder Unfallszenen, wie man so will. Da ist so eine Art Brückenschlag zwischen dem Altertum und der Moderne, wenn man es denn so bezeichnen möchte. Es ist ja in dem Film auch nur eine auffällige Studioszene, das ist die auf dem Friedhof, das erinnert mich immer so ein bisschen an Frankenstein. Das haben sie aber gemacht, weil das in der Dämmerung spielt und du natürlich, wenn du bei der Dämmerung draußen drehst, nicht die ganze Zeit diese Lichtstimmung beibehalten kannst. Ich finde die trotzdem schön, diese Szene auf dem Friedhof, wo ich, ich finde es tatsächlich gruselig. Vielleicht auch, weil die so ein bisschen an die Horrorfilmphase vor den 70ern erinnert und ein bisschen dem Realistischen entrückt ist. Übrigens sieht man da, wenn David Warner über den Zaun will und der Hund ihn beißt, sieht man im Hintergrund die Tiertrainer. Ich denke, dass es die Tiertrainer sind. Du siehst Leute im Gebüsch, die aufgeregt gucken, weil der Hund dann ja echt gebissen hat. Allerdings den Stuntman, nicht David Warner. Und wenn du da mal genau hinguckst bei dem Close-Up, dann gucken die Leute aufgeregt im Gebüsch, was passiert. Naja, sowas passiert dann halt mal beim Drehen. Übrigens, eine Sache, die ich nie gerafft habe, und da habe ich mich jetzt informiert. Wenn Lee Remick an dieser Treppe hängt und dann runterfällt, gefühlt wie in Zeitlupe. Du siehst ja, dass sie das ist und dass sie aufprallt. Ich habe nie gerafft, wie die das gemacht haben. Weißt du, wie die das gemacht haben?
Nee.
Die haben den Boden, auf den sie knallt, praktisch aufgerichtet und nachgebaut. Das ist eine Wand und sie befindet sich aufrecht auf einem Kameradolly und dreht sich und knallt praktisch vor eine Wand. Und das ist dann praktisch aus Vogelperspektive gedacht, gedreht und so montiert, dass du das Gefühl hast, sie fällt runter. Aber in Wahrheit dreht sie sich vor eine Wand. Also das finde ich einen der effektivsten Tricks in diesem Film. Weil ich wirklich... Ich meine, damals gab es keinen Computer und ich habe es nie verstanden, wie man eine Schauspielerin jetzt irgendwie aus so einer Anhöhe von 2 Meter auf den Boden knallt, wie man das machen kann und da passiert nichts. Ja, das fand ich sensationell. Sensationeller
Effekt. Und wo du gerade von den Hunden sprichst, das ist auch noch ein schöner Fun-Fact, beziehungsweise für die Hunderasse gar nicht so fun, aber ein Fact, dass tatsächlich im Zuge der Veröffentlichung von Das Omen die Hunderasse Rottweiler extrem an Beliebtheit verloren hat. Aha. Weil Damien einen solchen Hund hat und der Hund ja auf ihn sehr stark reagiert. Und im Zuge dessen wollten plötzlich wesentlich weniger Leute Rottweiler bei sich zu Hause haben. Es ist doch immer wieder spannend, was dann Filme doch ausrichten können, wenn man bedenkt, dass ein Film wie Findet Nemo so den Hype um den Clownfisch so hochgetrieben hat und dann ein Film wie Das Omen den Hype um den Rottweiler so nach unten treibt. Also ich finde, das sind immer schöne Anekdoten, bei denen man sich auch vorher gar nicht so bewusst ist, ja tatsächlich, wie das in irgendeiner Form auf die Leute nach außen wirkt. Also ich finde sowas sehr spannend.
Absolut. Ja. Mir tun nur ein bisschen die Rottweiler leid, die dann wahrscheinlich ins Tierheim gebracht wurden. Aber ja. Sowas kommt ja leider dann auch immer dabei raus. Ne? Oder alle wollen ja, das Viech dann haben, aber gut. Tier und Tierheim, das ist Horror, den wir hier lieber nicht ansprechen. Wir bleiben lieber bei den Horror-Placebos.
Ja, genau. Ja. Also das Omen, wir haben nur Lob übrig eigentlich. Ich habe jetzt beim Gucken auch noch nicht einmal, ich habe nicht einmal irgendwie gedacht, das und das hätte man besser machen können. Also für mich ist das Omen wirklich in seiner Zeit und, das muss man auch sagen, in seiner Jetztzeit wirklich ein absolut runder, perfekter Film.
2,8 Millionen hat er damals noch gekostet. Das war selbst damals nicht so wahnsinnig viel. Und Donner erzählt auch gern, wie das Geld knapp war und sie viel improvisiert haben und schnell machen mussten und so weiter. Und tatsächlich auch, das kann man sich nochmal nachlesen, so Unfälle, die passiert sind. Also die Freundin des Effekte-Spezialisten hier, John Richardson, die ist während der Dreharbeiten verunglückt und es wurde ihr im Auto der Kopf praktisch vom Rumpf gerissen. Dann ist ein Flugzeug abgestürzt, in dem sie drehen wollten mit Gregory Peck. Und die hatten Glück, dass der Dreh verschoben wurde, sonst hätten die da drin gesessen. Nebenbei hat die IRA in London bei den Dreharbeiten die ganze Zeit Bombenanschläge damals gemacht. Und oft sind die Crewmitglieder nur knapp dann sozusagen dem Tod entronnen, weil sie gerade noch in der U-Bahn waren, in der die IRA danach dann irgendwie die Sprengladung gezündet hat. Also da gibt's dann immer so gruselige Geschichten. Die Mutter von meiner Freundin hat sich den Film geliehen, damals auf VHS mit ihrem Freund und die Kassette blieb stecken im Videorekorder, kam nicht mehr raus.
Das also, sind ja ähnliche.
Das ist so, weißt du, aus nächster Bekanntschaft, selbst da.
Das sind ja ähnliche Zustände wie damals bei Poltergeist.
Ja, da gab es auch sowas,
falls du dich, genau. Genau, wir haben gerade schon drüber gesprochen, das Omen für sich stand damals ziemlich alleine. Übrigens auch interessant, wir meckern immer darüber, dass keine Horrorfilme bei den Oscars nominiert werden. Damals bei der Oscarverleihung hat er tatsächlich 2 Nominierungen bekommen. Das war einmal für die beste Filmmusik, den er sogar gewinnen konnte. Und das war in der Kategorie bester Filmsong. Ich muss gestehen, ich kann mich nicht dran erinnern, welcher Filmsong da hätte nominiert werden können.
In dem gleichen Jahr sonst noch, oder was meinst du?
Nee, welcher Song aus Das Omen dafür nominiert gewesen sein könnte?
Naja, das war Ave Santani, ne? Von Jerry Goldsmith.
Ach.
Ja, ja.
Okay, ja gut. Aber hat nicht gewonnen auf jeden Fall.
Doch, Jerry Goldsmith hat, glaube ich, für Das Omen dann den Oscar gekriegt.
Ja, für den Score, aber ich rede ja vom
Ach so.
Song.
Ach, von dem Song.
Ja, vom Song.
Wird das nochmal auseinandergehalten? Weil Ave Santani zieht sich ja durch den ganzen Film irgendwie in dem Fall, ne? Aber gut, keine Ahnung, das weiß ich speziell nicht so. Ich weiß nur, er war vorher schon 8, 9 Mal nominiert und hat ihn dafür dann erst gekriegt, weil Alan Ladd irgendwie nochmal Geld locker gemacht hat. Ursprünglich war er viel zu teuer für diesen Low-Budget-Film und dann haben sie gesagt, okay, irgendwie Jerry Goldsmith muss es machen, dann legen wir nochmal 5.000 drauf, weil er wollte 25.000 und 20 hätten sie bezahlt und dann hat der Producer gesagt, komm, ey, Arschlecken, wir wollen ihn haben und er kriegt's und ja, zum Glücklichen für alle. Denn ohne diesen Song, wer weiß. Also es ist dermaßen gruselig. Er hat wohl damals auch zum ersten Mal so gregorianische Chöre dann in Filmmusik verwendet oder singen lassen. Und das war dann auch der Zeit voraus, gerade weil es so, sagen wir mal, rückständig sich anhörte, ne? Und dadurch auch creepy, ne? Das ist immer schön, wenn du so auf alte Mythologien, wenn du dich das Buch der Offenbarung von Johannes, wo schon viele geklaut haben, die Zahl des Tieres 666 und das Tier, das steht für bla bla. Und es gibt ja mehrere Sachen, die immer übernommen, das Buch mit den 7 Siegeln ist wohl auch aus dem Buch der Offenbarung. Und es gab noch was, Das tausendjährige Reich. Das sind alles so Redewendungen, die sind alle aus diesem letzten Buch des Neuen Testaments entlehnt. Und offensichtlich ist das das Kapitel in der Bibel, was die Popkultur nachhaltig beeinflusst hat, ja. Ich finde sowas immer gruselig.
Ja, es bleibt ja auch irgendwie aktuell.
Ich denke, ja, absolut. Wenn das in so alten Schriften steht, naja, ob man das glaubt oder nicht. Aber vielleicht stimmt's. Deswegen finde ich so Bibel-Okkult-Horror immer so ein bisschen gruselig, weil es ja in so alten Schriften steht.
Es ist auf jeden Fall gruseliger als zum Beispiel das Necronomicon, das ist ein ganz böses Wort. Wo man ja weiß, das wurde extra für den Film verfasst, auch mit unheimlichen Schriften als Vorlage. Aber nun denn, lass uns über den zweiten Teil reden, denn dann kam ja plötzlich irgendwie jemand auf die Idee, wir müssen das Omen fortsetzen, und zwar schon 2 Jahre später. Ich bin ganz überrascht, wie schnell das ging.
The terror of the past is but a taste of the future. What happened before was a hint of the horror to come. The first time was only a warning. William Holden, Lee Grant, Damien, Omen 2.
Niemand mehr aus dem Originalteam dabei. Und ich muss gestehen, das kann ich direkt vorwegnehmen, ich finde, dass Omen 2 ist aus dieser ganzen Reihe der schwächste. Und ich konnte mich einfach, es kann ein bisschen auch an mir liegen, aber ich konnte mich einfach nicht anfreunden mit diesem Setting. Ich fand leider auch den Hauptdarsteller nicht so wirklich überzeugend. Die ganze Geschichte spielt ja an einer, ja, ist es eine Militärakademie? Ist es eine Militärschule? Ich kannte dieses Konzept jetzt nicht aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie bewanderter bist.
Nee.
Auf jeden Fall ist es eine Militärschule, wenn man so möchte, in der die Absolventinnen und sind hauptsächlich Absolventen, alle überraschend jung waren für meinen Geschmack. Fand ich sehr überraschend, aber okay. Und dann geht es eben darum, dass Damien mittlerweile ein Jugendlicher ist, der jetzt plötzlich, ja, damit konfrontiert ist, dass er selber langsam erfährt, dass er der Sohn des Teufels ist. Und dann muss er sich irgendwie zum einen damit arrangieren und zum anderen geschehen in seiner Umgebung plötzlich merkwürdige Todesfälle. Und ich sag mal so, spätestens als es einen Vorfall gibt in einem Fahrstuhl, war ich komplett drin in dieser Annahme, hey, das wird schon, glaube ich, auch sehr stark die Macher von Final Destination damals inspiriert haben. Und rückwirkend sind mir dann auch die Todesfälle in das Omen nochmal in ihrer teilweise Absurdität und positiven Konstruiertheit nochmal ein bisschen mehr ins Auge gestochen. Wie fandest du das Omen 2, der im Deutschen übrigens Damien heißt und dann erst als Untertitel Omen 2?
Ist das nicht der Originaltitel auch? Damien Omen 2? Würde ich jetzt tippen. Aber
Ist er auch. Also ich meinte generell der Originaltitel.
Bei mir ist der Film sehr nostalgisch verklärt, weil ich da auch immer Angst vor hatte. Ich habe immer nur das Cover gesehen mit der Krähe Damien Omen 2. Ich wusste, indizierte Horrorfilme, sie waren ja beide indiziert im Kino, waren die alle ab 16, alle drei. Und dann, wie gesagt, ging es ja 84 los und sie wurden indiziert. Jugendgefährdende Schriften. Und ich wusste, böse Filme, Krähe, Junge, Teufel, ich fand das alles wahnsinnig gruselig. Und den habe ich definitiv auf dem englischen Besatzerfernsehen das erste Mal gesehen. Und ich mochte den aufgrund der Härten, die da drin sind. Kann aber deine Kritik jetzt nachvollziehen. Also William Holden hatte ja auch den abgelehnt, den ersten, bis Gregory Peck sich ja erbarmte. Also haben wir jetzt hier auch ein bisschen durch Holden so alte Hollywood-Präsenz und alten Hollywood-Glamour, aber ich verstehe auch, ich meine, es ist nicht ohne Grund, dass Gregory Peck die größere Legende ist als er. Ich meine, man kannte ihn aus Brücke am Quai und Wild Bunch, also er hat in absoluten Classics mitgewirkt und war damals einer der größten Namen, die es so gab. Und insofern finde ich das schön, dass das so adäquat weitergeführt wurde, dass du eine verhältnismäßig abstruse Handlung sozusagen durch seriöse Schauspieler aufwertest und das Ganze glaubhafter machst. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das Budget war fast doppelt so viel. Und Was ich an dem Film bis heute mag, ist eigentlich das in Anführungsstrichen langweilige Ambiente. Sie haben fast alles an echten Locations gedreht. Es ist fast nichts Studio, bis auf diesen besagten Fahrstuhl. Oh, den fand ich toll, als ich das gesehen habe auf dem englischen Fernsehen.
Ja,
total. Ich finde ihn auch immer noch super. Das ist richtig harter Splatter, ne? Also,
ja, absolut.
Ja, gefällt mir. Also, eine Figur wird ja aufgegriffen. Am Anfang ist der Bugenhagen, über den Namen musste ich früher mal lachen mit meinem Bruder. Wir haben Bugenhagen gerne früher auch in unserem Sprachschatz gehabt, weil wir den Namen so lustig fanden. Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen gelegt. Der ganze Anfang wurde noch von Jill Taylor, also dem Kameramann vom ersten, dem Kameramann von Star Wars und Flash Gordon, wurde noch gedreht. Und der hat das alles in Israel da mit Bugenhagen noch irgendwie in die Kiste gekriegt. Und dieser einstürzende Tempel sind Miniaturen, wo ich wieder darauf zurückkomme, dass Miniaturen, wenn man sie gut inszeniert, wirklich besser, viel besser sein können als CGI. Weil das Miniaturen sind, war mir bisher gar nicht klar. Weißt du, wenn der Tempel, wenn Bugenhagen da in dem Verlies ist und der Tempel stürzt ein, das ist dann, sind Miniatureffekte. Da wusste ich nicht, ne? Habe ich jetzt irgendwie mir angelesen, dachte mir, Wahnsinn, toll. Ja,
generell beim Gucken ist mir aufgefallen, was für ein unangenehmer Tod das sein muss.
Ja.
Wenn man da tatsächlich von Sand verschüttet wird, Gottes Willen. Also das fand ich fies.
Ja, finde ich auch schrecklich. Also auch bei allen anderen Filmen, ne, wenn die in so Kornsilos sind und dann, schrecklich.
Ja.
Das atmest du dann ein und ich weiß gar nicht, man möchte es gar nicht wissen. Ne?
Ja, das muss auch super langsam sein.
Ja.
Wenn man mal drüber nachdenkt, ganz, ganz schlimm.
Auch diese Katakomben, in die die reinkriechen, ne? Das ist ein echter Kreuzrittertempel, der da so steht, eine Art Museum. Und das ist alles echt, das ist nichts im Studio gebaut. Auch diese ganzen komischen Altherrenbüros in Braun, alles on location. Später dieser See, der zugefroren ist, on location. Mhm. Und wenn der unter der Eisfläche hertaucht, dann ist das ein Kameramann, ein Unterwasserkameramann, der tatsächlich in diesem See unter der Eisfläche hertaucht. Also was da für ein Aufwand betrieben wurde, das alles echt zu machen, wirklich Wahnsinn, würde man nie wieder machen heute. Ne? Auch gefährlich, der Stuntman konnte 2 Minuten Luft anhalten und er musste es auch. Und man sieht ihn auch von oben, ist nicht Lou Iris, der da einbricht. Lou Iris, auch ein alter Recke, der hat schon im Westen nichts Neues mitgespielt, 1930. Also finde ich irgendwie cool, diese alte Hollywood-Liga da so mit einzubauen in diese, ja doch, sagen wir mal, aus damaliger Sicht, recht derben Horrorstreifen. Ne?
Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte jetzt beim zweiten Teil schon mehr das Gefühl, dass es wirklich auf Horror sehr stark geht. Und das hatte ich beim ersten gar nicht so sehr, weil das dann doch für mich eher Suspense-Kino war. Und ja, ich hatte so, also hätte man mir erzählt, dass der Autor, wir haben schon drüber gesprochen, dass der Autor des ersten Teils jetzt gesagt hat, so, ich möchte das, was ich jetzt im ersten nicht so ausleben konnte an Übernatürlichem und am Horror und so weiter, das packe ich jetzt alles in den zweiten, hätte ich es geglaubt. Also ich finde schon, dass das so ein bisschen so wirkt.
Ja, der Seltzer wollte den nicht schreiben, weil er hatte vor, dass Damien eindeutig ein Teenager ist, so 15, 16 und nicht 13. Mhm. Weil er meint, er kann sowas mehr machen mit im Teenageralter als mit so einem 13-Jährigen, ne? Nachvollziehbar. Ja. Richard Donner konnte es nicht machen, weil er am Superman-Set zugange war, und was ja ewig gedauert hat, 1,5 Jahre. Und dann haben sie diesen Mike Hodges verpflichtet. Das ist der, der später Flash Gordon gemacht hat. Und dann hat der auch, glaube ich, locker ein Drittel des Films gedreht. Da gab es dann nur Zoff mit Harvey Bernhardt. Und der Hodges, ja, wenn man das aus Sicht von Harvey Bernhardt hört, der regt sich nur auf über den, weil der ständig irgendwelche Sonderwünsche hatte. Wollte dies nicht, wollte jenes nicht, wollte dort drehen. Da wird einmal so eine Geburtstagstorte reingefahren. Da wollte der Hodges original Dresdner Porzellanfigürchen auf dem Kuchen haben, der total beiläufig ist. Kostet jedes Figürchen $2,000. Und irgendwann sind sie dann wohl so aneinander geraten. Da hat er den dann gefeuert und hat diesen Don Taylor dazu geholt. Und ja, auch nicht viel mehr als ein Fernsehregisseur, ne? Letzte Countdown hatte der gemacht. Insel des Dr. Moreau habe ich hier. Ansonsten nur Fernsehen. Und dann merkst du schon so, das ist eher so ein Produzentenfilm, der sich die Leute ranholt. Und ich glaube, ganz gut auseinanderrechnet, ich mache jetzt hier die Story weiter und ich baue mir meine Schockeffekte. Und dann hat das ja auch funktioniert, hat nur ein Drittel von dem ersten eingespielt, aber das war immer noch so wahnsinnig viel, dass sie dann am Ende dann auch weitergemacht haben. Ne? Übrigens, angeblich haben die ein Screening in Las Vegas gehabt von Teil 1 und die Leute wären so abgegangen, dass die während dieses Screenings, bevor Teil 1 ins Kino kam, die Producer schon beschlossen haben, wir machen Teil 2 und 3. Also so früh gab es wohl schon diese Entscheidung.
Das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, ob du auch den Eindruck hattest, und das bestätigt sich jetzt für mich darin, dass du auch den Eindruck hattest, dass es dann doch zumindest ab Teil 2 auch angelegt war als Mehrologie.
Ja. Ich habe noch eine Frage tatsächlich an unsere User und Userinnen. Es gibt ja diese Szene, wo die Journalistin im roten Kleid, übrigens auch ein Streitpunkt, der Bernhard hat gesagt, warum trägt die so ein rotes Kleid, wie so ein Ausrufezeichen, nee, die soll das nicht, aber Hodges hat gesagt, doch, muss sie machen. Die wird ja von diesen Raben attackiert. Ist ja eine bekannte Szene, wobei ich sagen muss, das verbindet sich auch immer mit diesem roten Kleid, diese ganzen Standfotos und Stills von dieser Szene, da sehe ich immer sie im roten Kleid. Die Raben übrigens, derselbe Tierdompteur wie die Vögel von Hitchcock, hat das da gebastelt, ist eine Mischung aus Spielzeugraben, echten Raben und so weiter, etc. So, jetzt, kein Mensch kann mir das beantworten. Ich habe das im Internet nicht finden können. Ich habe nochmal richtig nachrecherchiert. Es gibt dazu nicht viel, außer ein paar Leute, die auch diesen Eindruck hatten. Ich habe das bei BFBS gesehen im Fernsehen damals und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Rabe in Nahaufnahme der Frau den Augapfel rausgepickt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Effekt jetzt so mega dolle war, aber ich meine, das gesehen zu haben. Und es gibt darüber nichts. Nichts. Es gibt keine Stills, keine. Es gibt gar nichts. Und falls jemand weiß, ob es das wirklich gegeben hat, dieses Material, ob das verschütt gegangen ist oder möglicherweise noch eine Fassung hat und, oder einen Screenshot machen könnte, kann das gerne mal schreiben in die Kommentare bei Antje, bei mir, bei Instagram oder bei Facebook, weil es würde mich wirklich brennend interessieren, sowas. Ist immer so verlorene, weißt du, wenn Bugenhagen da durch den Kreuzrittertempel kriecht und irgendwelche Säbel sucht, das sind ja für uns die Splatter-Szenen der Vergangenheit, die es nicht mehr gibt, ne? Ja. Die Legenden. Als Splatter-Archäologe bin ich.
Ja, dann haben wir im Grunde seine Jugend abgehakt und es ist ja eigentlich klar, wenn man ganz ehrlich ist, wo die Jugend durch ist, muss irgendwann auch das Erwachsenenalter kommen. Und das meinte ich nämlich mit, man hat so ein bisschen das Gefühl, man merkt schon, dass man ja so ein bisschen, dass man schon so ein bisschen darauf abgezielt hat, halt eine über mehrere Filmteile oder über mehrere Akte stattfindende, ein Mensch wird erwachsen als Sohn des Teufels Geschichte zu erzählen. Und in Teil 3, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es, dass die Besetzung jetzt nicht die Hochkaräter beinhaltet hat von Damien 2. Aber dann kam ja plötzlich Teil 3 und da haben wir in der Hauptrolle auf einmal Sam Neill.
In 1976, the birth of evil was foretold in The Omen. In 1978, a terrifying prophecy was fulfilled in Damien, Omen 2. And now, you will witness the ultimate challenge to the future of mankind as the Trinity of Living Terror is completed in the final conflict.
Und ich muss sagen, aufgrund seiner Beteiligung gewinnt der Film direkt, finde ich, extrem an Prestige. Und letzten Endes finde ich auch den Film inszenatorisch und erzählerisch und vom Spannungsaufbau wirklich wesentlich gelungener als Teil 2. Also es hat halt auch viel mit dem Setting zu tun, habe ich ja schon gesagt. Da konnte ich mich mit dem zweiten nicht so sehr anfreunden. Aber jetzt das passt, finde ich, alles deutlich besser zusammen. Und deshalb muss ich sagen, ich bin ein kleiner Fan von Teil 3. Also insbesondere die sehr aufwendige Jagdszene ist mir in Erinnerung geblieben. Also die fand ich wirklich ganz toll. Und auch generell diese Gravitas, die Sam Neill einfach mitbringt, das hat schon große Auswirkungen auch auf die Präsenz von Damien selbst. Und ja, ich muss sagen, ich mag Teil 3.
Ich auch. Und ich wundere mich etwas über die nach wie vor schlechte Benotung auf IMDb, 5,5. Weil mir hat der auch immer gut gefallen, damals schon. Auch der kam dann auf dem englischen Fernsehen eine Woche später. Und ich fand Omen 2 damals natürlich so ein bisschen besser, wegen einfach dem Fahrstuhl und der Unterwasserszene und so. Aber gut, Omen 2 hat auch so ein paar lahme Morde. Darf man auch nicht vergessen. Herzattacke, würde ich sagen, kriegst du auch im Derrick, ne? Ja, Omen 3. Sam Neill ist mir bis heute unheimlich, weil ich aufgewachsen bin damit, dass er der Sohn des Teufels ist. Und ich dachte erst, wie kann denn der Sohn des Teufels jetzt plötzlich den netten Saurierwissenschaftler spielen? Das kann doch nicht sein. Das ist doch der Sohn des Teufels. Und ich finde ihn immer noch auch toll in dieser Rolle. Und damals hat er vielleicht ein bisschen darunter gelitten, dass im Prinzip keine Stars dabei sind. Also sagen wir mal, vom Prominentheits- und Legendenstatus her war jetzt Omen 3 natürlich ein Rückschritt. Hast du ja auch schon gesagt. Aber im Nachhinein bietet er uns natürlich einen für uns total geläufigen Superstar der heutigen Zeit, der das meiner Meinung nach echt gut spielt und damals dafür kritisiert worden ist, aber wie alle Omen-Filme ja damals nicht so richtig ernst genommen wurden. Und ich finde, der hat ein paar schöne Highlights, der hat also einfach auch einen schönen Look, der sieht gut aus, der hat dieses englische Landambiente, diese Jagd. Ich finde, der hat auch ganz gute Mordszenen, wieder in der TV, in dem Studio, der arme Typ da an den Kabeln hin und her baumelt und dann noch von dem Plastik zerschmort wird. Ja, viele schöne Subtexte.
Das muss ich auch sagen. Also die Szene in dem TV-Studio, allein die Vorstellung, dass das alles halt in einem TV-Studio stattfindet und vor laufender Kamera und so weiter. Ich mag Filme generell, die, und wir kommen hier wieder zum Setting, die in solchen Settings spielen. Natürlich spielt Omen 3, der im Deutschen übrigens, ich gucke auch gerade mal wieder, ob der auch im Original so heißt, aber er heißt ja, genau, der Originaltitel ist ja noch viel bescheuerter. Im Deutschen heißt er Barbara's Baby Omen 3. Weißt du, wie er im Original heißt?
Ja, The Final Conflict.
The Final Conflict.
Das war auch der einzige Titel, die haben in dem Kino nicht Omen 3 genannt. Warum, das weiß ich nicht. Verstehe ich überhaupt
Keine
nicht.
Ahnung.
Der hieß nur
Keine Ahnung.
The Final Conflict. Und bei uns hieß er Barbaras Baby Omen 3.
Ja, ist wiederum die Frage, wenn es eigentlich so lange ein Projekt war, dass halt, als das geplant war, als das es am Ende erschienen ist, wundert es mich doch sehr stark, dass sie dann wiederum durch den Titel so ein bisschen das eigentliche Dasein des Films ja fast verheimlichen. Vor allen Dingen hätten sie das ja auch gar nicht nötig gehabt. Also offenbar war es ja erfolgreich genug, um das wirklich eine Trilogie zu rechtfertigen. Aber gut, The Final Conflict beziehungsweise Barbara's Baby. Und diese ganze Sache in dem Fernsehstudio fand ich super effektiv und es hat immer so was extrem Nahbares. Also es hat immer was, wenn in einem Fernsehstudio Filme spielen oder Teile von Filmen, dann fühlt sich das immer so an, wie das könnte uns auch jederzeit live am Fernsehschirm passieren.
Ja.
Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als Till Schweiger damals, ich weiß nicht, ob es sein erster oder zweiter Tatort war, aber der hat angefangen im Tagesschau-Studio, nachdem die Tagesschau offiziell bereits beendet war. Und dann wurde die Moderatorin der Tagesschau zu Beginn von Till Schweigers Tatort entführt. Und das war damals ein riesiger Aufschrei, weil natürlich nicht jeder das im Vorfeld mitbekommt. Und jetzt muss man sich vorstellen, da sitzen dann primär dann auch ältere Leute vor dem Fernsehschirm. Und die sehen sowas. Da verschwimmt die Realität immer sehr stark mit der Fiktion. Und deshalb mag ich in vor allem halt eben auch fiktionalen Werken das Setting eines Fernsehstudios oder was auch immer in der Art sehr, sehr gerne. Und wie du schon gesagt hast, dieser Landadel, der da so auch so eine Rolle spielt und dieses Landsetting, wie gesagt, die Jagdszene ist mir extrem in Erinnerung geblieben. Also ich habe ja schon im Vorfeld angekündigt, ich mag den wirklich gerne. Irgendwas habe ich noch vergessen. Stimmt, genau. Das Einzige, was ich an dem Film nicht so ganz immer nachvollziehen konnte, war so diese. Also es ist auch spannend, wie sie dann versuchen, diese ganzen Kinder umzubringen in dem Film und es ja auch zum Großteil schaffen. Aber ich fand die Verbindung, und dann kommen wir nämlich auch zum Titel zurück, nämlich Barbara's Baby. Ich fand die Verbindung zu der Frau, die dann den vermeintlichen, einen vermeintlichen weiteren Antichristen gebiert, das fand ich immer sehr gesucht. Also das war für mich, kam für mich nicht so selbstverständlich daher. Das war für mich immer so eine Schleife, die der Film noch schlägt, obwohl er es eigentlich gar nicht braucht. Aber das ist wirklich nur.
Da, glaube ich, vertust du dich, weil keinen weiteren Antichristen. Sie gebiert ja den Nazarener. Das ist ja Jesus Christus.
Ja, stimmt. Stimmt, ja. Genau. Deshalb soll er. Ja, es tut mir leid. Das, genau. Und das ist ja der potenzielle Feind des Teufels, weshalb sie ja eben.
Ich finde ja,
oder?
Ja, genau. Ich finde ja, so quatschig man das sehen kann, aber ich finde diesen Clash Teufel gegen Jesus, der da im Subtext sich so, der gar nicht im Subtext, so, der sich da anbahnt dramaturgisch, den finde ich einfach toll. Also den Mut, das zu machen und also das finde ich nicht. Er sagt ja immer, der Nazarener. Und das ist eigentlich auch, eigentlich ist es die Geschichte so von Herodes, ne? Der den, war das nicht Herodes, der den Moses sollte getötet werden? Moses ist dann wie der Pinguin, möchte ich jetzt meinen, in so einen Korb gelegt worden und dann konnte der ja über den Flussweg entkommen, weil Herodes doch auch alle neugeborenen Kinder töten wollte. Und dann redet doch auch einmal der Sam Neill da so vor seiner Sekte, so ein bisschen wie so ein Kaiser oder auch ein bisschen wie der Führer im Subtext, musste ich manchmal auch an Hitler denken, der seine Gefolgschaft einschwört. Ja, hat er so ein paar Sachen, die damals wahrscheinlich tatsächlich bei den Drehbuchautoren eher unbewusst vielleicht mitgespielt haben und gar nicht so bewusst. Heute baut man so Subtexte ja immer noch ein bisschen gezielter ein, aber vielleicht durch den Unrecht, und das war genau die beabsichtigte Wirkung.
Ja, vor allen Dingen, wie ja auch mit der Rhetorik von Damien gespielt wird, wie er seine Rhetorik spielen lässt wiederum, um sicher auch so eine gewisse Gefolgschaft aufzubauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass du da gar nicht so weit weg bist mit deiner Assoziation.
Ich finde auch, der hat viele schöne Einzelszenen. Zum Beispiel, dass Damien so seine eigene Kapelle hat mit dieser Jesus-Figur, die ganze Szene nur einen Schnitt beinhaltet und ansonsten wie eine Plansequenz. Er geht durchs Licht, er geht zurück, dann geht er zu dieser Jesus-Figur. Ja, also irgendwie ist der Film, finde ich, ein bisschen unterschätzt, würde ich in dem Fall tatsächlich sagen. Und dann dieses Ende mit dem Jesus, wo dann die Musik so hochfährt, das ist wirklich so ein bisschen so 50er-Jahre-Kitsch, wie bei so Jesus-Filmen, wie bei Der König der Könige, die man so am Karfreitag mal geguckt hat, damals nachmittags, und dann kommt Jesus. So. Vielleicht ist es ein bisschen drüber. Das ist übrigens auch, würde ich sagen, wenn man es 1:1 betrachtet, die einzige echte Fantasy-Szene, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die Serie beinhaltet, oder? Dass am Ende diese Jesus-Figur dann da einmal so erscheint und er liegt dann zu Füßen und hat verloren.
Ja. Also, Teil 3 kommt bei uns gut weg.
Ja, überraschend jetzt gut weg. Die meisten mögen den nicht und finden den langweilig. Bevor wir zu Teil 4 kommen, sie wollten mit dem Graham Baker, mit dem Regisseur, einen vierten Teil machen, Armageddon. Und das hat dann irgendwie nicht hingehauen. Der hatte dann irgendwelche Projekte, der hatte keine Zeit, konnte das nicht machen. Dann haben sie einen anderen Regisseur verpflichtet, der diesen Omen 4 Armageddon drehen sollte. Aber der Regisseur ist dann verstorben. Und so wurde das nicht mehr weiterverfolgt und blieb erstmal liegen.
Look at me, Damien. It's all for you.
It was a story audiences would never forget.
Damien Thorne is the Antichrist.
About a boy with an evil so great.
Damien!
Who became a man destined to rule the world.
My disciples shall inherit this earth.
Damien Thorne is dead, but his prophecy is about to be reborn. Omen 4, The Awakening.
Aber trotzdem haben wir einen vierten Teil bekommen. Und ich muss gestehen, der vierte Teil wirkt für mich am wenigsten zugehörig zu dem gesamten Franchise. Also selbst das Remake von 2006 hat für mich deutlich mehr Bezug zu dem, was das Omen ursprünglich war. Für mich war das Omen 4 so ein bisschen vergleichbar mit den Sequels, die dann Nightmare on Elm Street und Halloween und so nach sich gezogen haben, dass es irgendeiner von den Filmen, die halt im Fahrwasser dessen entstanden sind, im Fahrwasser ihrer Reihe. Denn wir haben hier natürlich eine Nachfolgerin. Wir haben nicht mehr Damien, sondern wir haben eine Nachfolgerin, nämlich ein junges Mädchen. Und das Mädchen, muss ich gestehen, hat mir wirklich Angst gemacht. Ich finde, die spielt wahnsinnig gut und hat das total verinnerlicht. Allein ihr Blick, den sie da immer mal wieder aufsetzt, muss ich wirklich sagen, Chapeau. Aber ansonsten war es das für mich leider dann doch irgendwie an Alleinstellungsmerkmal. Denn wie auch schon der Originaltitel, also im Deutschen das Omen 4, das Erwachen, im Original heißt der Film Omen 4 The Awakening. Und ich finde, dass in beiden Fällen dieses Erwachen auch ja schon aussagt, dass man etwas Neues beginnt und dass dieser Zyklus rund um Damien, immerhin haben sie ihn dann auch tatsächlich beendet, weil man hätte ihn ja auch wieder hervorholen können, auch wenn er am Ende von Teil 3 stirbt. Man hätte ja sagen können, er wird, keine Ahnung, irgendwie neu zum Leben erweckt, haben wir ja mit Jason und Michael Myers und Konsorten auch schon alles erlebt. Das hat man immerhin nicht gemacht, aber ich hätte diesen Film, der fast schon wie ein Nachklapp wirkt, den hätte ich einfach nicht gebraucht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Nein, der ist natürlich, im Großen und Ganzen ist der totale Scheiße. Aber das liegt natürlich daran, es ist ein Fernsehfilm, er ist fürs Fernsehen gedreht worden. Harvey Bernhardt selber steht ja im Vorspann, er hat angeblich die Story nochmal geliefert als Produzent und angeblich hat er sich den Film selber nie angeguckt. Ich finde auch, also erstmal zum Negativen, der ist wahnsinnig relativ einfallslos gedreht im Großen und Ganzen, aber immerhin noch auf 35 mm, also es ist jetzt auch nicht so austauschbares Digitalbildmaterial, sieht so halbwegs okay aus, wie so ein Fernsehfilm halt aussieht. Der hat ein komisches Tempo, was dem nicht gut tut. Also der ist fast zu schnell und zu hektisch. Versprüht nur Stimmung von Fernsehfilmen, hat eine wahnsinnig nervige Filmmusik. Also klar ist hier Jerry Goldsmith nicht drin, aber wird ein paar Mal benutzt. Einfach sein Ave Santani kommt drin vor. Und so wirkt der Film eigentlich nicht so stimmungsmäßig schön. Was mich an den Film aber so ein bisschen positiv überzeugt, ist, der hat erstmal ein paar gute Mordszenen, finde ich. Die sind deutlich, die sind auch einfallsreicher als die im neuen First Omen. Diese Kugel, die da durch diese Baracke, durch diese Baustellenbaracke geht und diesen Detective weghaut, finde ich toll. Diesen Umschnitt auf den Ball. Eine Frau fliegt aus dem Fenster, landet auf so Spielgeräten auf dem Spielplatz. Also da haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Es wird auch jemand geköpft im Auto. Da geht einiges für einen Fernsehfilm, muss man sagen. Das hätte schlimmer ausfallen können. Und wenn man den ganzen Film, eigentlich hat er ein Hauptproblem. Er heißt Omen 4. Wenn das jetzt aber eine billige Nummer gewesen wäre aus Italien von 1992, dann hätte man gesagt, oh, der versucht das Omen irgendwie zu kopieren, aber kann man mal gucken. Ne? Ist schnell vorbei, Tempo stimmt, kann man machen. Und das Kind, genau was du gesagt hast, das Kind fand ich wirklich richtig gut auch.
Ja, es ist schade, dass aus der nicht groß was geworden ist. Also die hat zwar bis 2015, hat die noch gespielt, jetzt nicht zwingend in Filmen, die ich kannte oder die ich kenne. Was ich ganz witzig finde, ich weiß nicht, kennst du noch, die lief, glaube ich, früher auf ProSieben, die Serie Gänsehaut, kennst du die noch?
Vom Namen ja, aber habe ich nicht gesehen.
Diese Kindergruselserie, die kenne ich noch als Videokassetten aus der Bücherei früher. Ach. Die wurde jetzt auch bei Disney Plus geremaked. Goosebumps hat zwei Filme nach sich gezogen mit Jack Black. Ich finde das alles immer sehr süß und sehr charmant. Und da hat sie mitgespielt. Das passt total. Ich müsste mal schauen, in welcher Folge. Aber wer die Serie Gänsehaut noch kennt, der weiß, wovon ich spreche. Also das war schon alles sehr nett. Ich habe sogar die Komplettbox zu Hause, muss ich sagen. Guck.
Ja, siehste.
Aber trotzdem ist aus ihr leider nicht groß was geworden. Schade drum, weil die ist eigentlich wirklich toll. Ich bin gespannt oder würde gerne wissen, was sie da am Set erzählt haben, damit die so crazy aufspielt, wie sie es im Film am Ende auch tut. Also, ja, dem Film wird, du hast es schon gesagt, einfach so ein bisschen zum Verhängnis, dass man ihn so zwingend in dieses Franchise pressen wollte. Und ja, aus diesem Grund,
ja, die
ich kann nicht viel nicht Positives über den Film sagen.
Naja, die wollten da halt noch mal mit dem Namen ein bisschen Kohle machen. Ja, schade um das Mädchen. Wie gesagt, also ein paar schöne Einfälle hat er. Also mehr Einfälle als beim Remake. So ein Zaun, der umgekippt ist, so ein Zaunpfahl, der umgekippt ist und aussieht wie ein umgedrehtes Kreuz. Oder das Schlussbild fand ich richtig super. Wenn, es stellt sich ja dann am Ende doch noch raus, dass sie die Tochter ist von Damien Thorne, muss man sagen. Das ist so der einzige Anknüpfungspunkt. Also ich finde, das Schlimmste ist, es ist einfach die Stimmung nicht vermittelt. Es fühlt sich nichts nach Omen an. Es werden zwar diese ganzen einzelnen Pflichtelemente aufgefahren, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Ne? Ja, mag am Budget liegen, keine Ahnung. Das Schlussbild finde ich grandios auf dem Friedhof, wenn sie den Weg runtergehen und der Weg ein umgedrehtes Kreuz ist. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du Französisch kannst. Wie heißt der Regisseur? Dominique Ottenon Gérard? Dominique
Ottenon. Lass mich eben schauen. Lass mich eben schauen.
Ich kann es nicht aussprechen.
Dominique Ottenon Gérard würde ich ihn aussprechen.
Ja, er hat viel Fernsehen gemacht in Schweiz und Deutschland und er hat tatsächlich Halloween 5 auch gedreht und auch Adrenalin mit Til Schweiger. Guck mal, dass wir in einem Omen-Podcast zweimal Til Schweiger erwähnen, ist das nicht
kein gutes Omen. was ich aber noch ganz spannend finde, und dann können wir auch zum Remake von 2006 kommen, ursprünglich sollte das Omen 4 der Auftakt einer Fernsehfilmreihe werden. Also es sollte auch gar nicht wieder nur dieser eine Film sein, sondern man hat sich gedacht, wir melken die Kuh noch weiter und inszenieren jetzt mehrere Filme zum Thema das Omen, wahrscheinlich dann mit ihr in der Hauptrolle fürs Fernsehen. Aber die Meinungen zu dem Film waren so verhalten, dass man sich direkt entschieden hat, das nicht weiterzuführen. Also da ist uns zumindest ein bisschen was erspart geblieben.
Ja.
Genau. Was uns nicht erspart geblieben ist, ist das Remake.
There's something about Damien.
I was at the hospital the night your son was born.
What do you know about my son?
Everything.
He bears a birthmark. A sequence of sixes.
From the eternal sea he rises. Creating armies on either shore. Turning man against his brother. For man exists no more. Your son. The son of the devil.
Und damals erschien am 6.6.2006, deshalb kann ich mir auch das, habe ich jetzt auch schon mehrmals erwähnt, dass das das Remake von 2006 ist, weil ich mir ausnahmsweise einfach mal das Jahr so gut merken kann. Und den Film kannte ich schon, also ich hatte mir im Vorfeld noch mal das Omen angeguckt. Ich habe mir zum ersten Mal 2 und 3 und 4 genau angeguckt. Und das Remake zu Das Omen kannte ich schon. Es war aber spannend für mich, die beiden Filme, also sowohl das Original als auch das Remake, so kurz hintereinander zu sehen, weil es schon relativ lange her war, dass ich das Omen Remake gesehen habe. Und dann ist mir jetzt gerade im direkten Vergleich einfach noch mal aufgefallen, wie ähnlich sich die beiden Filme doch sind und dass man teilweise Kamerafahrten und Dialoge 1:1 übernommen hat, dass die ganze Handlung sehr stark sich am Original orientiert und das alles aber jetzt halt einfach so aussieht wie ein Film aus dem Jahr 2006, also die frühen von den frühen Nullerjahren bis so ins Jahr 2010 war das ja sowieso total angesagt, noch nicht ganz so alte Horror-Originale zu remaken. Und da passt das Omen halt perfekt rein in diese Herangehensweise. Und ich finde das in Ordnung, aber man braucht es einfach nicht, wenn man es original kennt.
Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde das richtig beschissen. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich finde den Film richtig scheiße. Er hat mich genervt, er hat mich gelangweilt. Na klar ist der nicht totaler Dreck, weil natürlich dieses Drehbuch dem zugrunde liegt. Ich denke mal, wenn man den alten Film gar nicht kennt und das dann guckt, dann ist das vielleicht okay Unterhaltung. Aber alles andere, wenn man den alten Film kennt, dann ist das einfach schlimm anzusehen, weil der dem nichts hinzufügt, alles zumindest schwächer macht und verschlimmbessert, sagen wir mal. Also Liev Schreiber finde ich, also Liev Schreiber wäre eigentlich gut gewesen, so in der Tradition von Sam Neill, weißt du? Ich finde, der sieht nicht aus, der ist nicht Typ Gregory Peck, wer ist schon Typ Gregory Peck, aber ich meine das so, der ist eher Typ Sam Neill. Also den hätte ich eher in die, den sehe ich, in dem sehe ich immer ein bisschen das Böse und nicht das altherrenmäßige, seriöse. Deswegen verstehe ich das schon gar nicht. Dann, klar, gut, Mia Farrow ist erstmal ein lustiger Gedanke, ne? Sie spielt ja eigentlich noch mal Rosemary. Sie sagt ja auch, ja, ich habe 40 Jahre Kinder. Und dann denkst du so, warte mal, ich rechne mal gerade aus. Wann war denn der Polanski so? Oh, das ist ja Rosemary. Und trotzdem ist sie nicht so gruselig wie diese Billy Whitlock in dem ersten Teil, wo du denkst, oh Moment, was stimmt doch jetzt was nicht. Ja, also Mia Farrow setzt irgendwie dann auch nichts drauf, obwohl es so eine Nerd-Besetzung ist. Also ich meine, die Köpfungen haben so variiert. Ich war die ganze Zeit gespannt, weil ich kannte den Film ja dann eigentlich schon. Ich merkte, das ist ja dasselbe nochmal. Dann dachte ich so, jetzt bin ich gespannt, wie die Köpfung inszeniert wird. Das fand ich allerdings ganz gut gemacht. Also die Idee und auch die Durchführung fand ich ganz geil. Schlimm.
Ja, man hat halt, finde ich, bei dem Film so ein bisschen das Problem, dass der Regisseur John Moore, der übrigens auch den gar nicht mal so guten Stirb langsam 5 gemacht
gar
hat.
Gar nicht mal so gut.
Sehr diplomatisch ausgedrückt. Dass der gefühlt so Leerstellen, die das Original hatte und aber auch brauchte, um Atmosphäre aufzubauen, dass der die einfach gefüllt hat, obwohl es das gar nicht gebraucht hätte. Also es braucht zum Beispiel diese Traumsequenzen nicht, an denen die Mutter beispielsweise leidet, in denen halt Damien noch mal wirklich als das Böse schlechthin auftaucht. Ich finde auch, also ich muss sagen, Liev Schreiber fand ich in der Rolle in Ordnung, auch wenn ich finde, dass du recht hast, dass er eigentlich mehr ein erwachsener Damien sein könnte. Mhm. Wen ich relativ, also ich muss gestehen, ich bin nicht der größte Fan von Julia Stiles, die hier Catherine Thorne, also die Mutter von Damien, spielt.
Hab ich schon vergessen.
Ich finde, die ist, ja, ich finde, die hat einfach nicht so die Ausstrahlung, muss ich sagen. Nicht die Ausstrahlung, um glaubhaft eine Mutter zu spielen. Und das wirkt dann alles auch, ich finde, der ganze Film wirkt so hysterisch in seiner ganzen, auch in seinem ganzen Erscheinungsbild. Also während das Omen 1, das Original, halt einfach wirklich auf Spannung und Atmosphäre gesetzt hat, setzt das Original gefühlt so auf Hysterie. Das geht auch alles so schnell. Da kann sich gar nicht großartig was entwickeln an Spannung. Und dann hat er noch so zwei, drei Jumps.
Du meinst das Remake.
Das Remake, genau. Ja, ja, ja. Das Remake. Und man hat das Gefühl, das Remake kommt gar nicht dazu, hat gar keine Luft zum Atmen. Und dann hat er noch hat das Remake noch Jumpscares, die es nicht unbedingt braucht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das Original Omen irgendeinen krassen Jumpscare hatte. Brauchte es auch nicht. Und du hast schon recht. Ich war, glaube ich, am Anfang ein bisschen positiv. Es ist kein guter Film.
Also, der mag irgendwie okay sein, wenn man den alten nicht kennt. Aber ansonsten, also, ja, ich meine, gut, er setzt dann manche Sachen um. Du hast das vorhin mit dem Drehbuchautor gesagt, das finde ich interessant, weil der endet ja so, dass Mia Farrow überfahren wird am Ende. Und das hatten sie ja tatsächlich gedreht in dem alten auch, dass diese Miss Baylock noch mal rausrennt und Gregory Peck sie überfährt. Das hat dann Richard Donner rausgenommen, weil er meinte, das brauchen wir jetzt nicht noch. So, das Thema Kindermädchen hat sich im Haus erledigt und der fährt jetzt einfach und will den Damien killen am Ende. Und das ist hier dann wieder drin. Und ja, dann macht er diese Nerd-Geschichten auf. Und ich meine, dieses Gregory Peck sucht ja diesen Vater Spileto auf in diesem Kloster. Und da wird so ein bisschen Spannung aufgebaut und dann hat er doch ein bisschen, sagen wir mal, Retro-Make-up, wo man vielleicht heutzutage doch im Ansatz ein bisschen grinsen kann, weil man sieht deutlich, dem wird jetzt so ein flatschiges Auge draufgeklebt. Das haben sie jetzt im Neuen so übertrieben, dass da fast schon gar kein Mensch mehr sitzt, sondern dass dieser Vater Spileto aussieht wie der, wie heißt er jetzt nochmal aus Harry Potter?
Voldemort.
Voldemort, genau. An den fühlte ich mich total erinnert. Und ja, der verpufft dann sowas hier zum Beispiel, dieser Voldemort, also Quatsch, dieser Father Spiletto in dem Remake wird gespielt von John Morgan. Das ist auch so ein alter Italo-Recke aus Ein Zombie am Glockenseil, der Schlitzer, Cannibal Ferox. Also der nerdet so rum, aber dann erkennt man den nicht, dann ist das so übertrieben. Ja, da wird so an so ein paar Enden aufs Gaspedal gedrückt von John Moore. Und der hat wohl irgendwie auch die richtigen Absichten, aber das zündet alles irgendwie überhaupt nicht, was der da macht, finde ich.
Ja, und dann hat man ja zum Beispiel auch die Szene auf dem Friedhof, wo man ja auch, das kann einfach die Stimmung nicht aufgreifen, die das Original aufgegriffen hat. Und es ist immer blöd. Ich bin überhaupt kein Freund davon, Remakes generell abzuwerten, weil ich auch jemand bin. Ich finde es total spannend zu sehen, was machen unterschiedliche Filmschaffende mit dem gleichen Stoff? Und hier ist es ja wirklich nahezu 1:1 das Gleiche.
Genau.
Aber es fehlt dem Film einfach irgendwas, was ihm so eine Wirkungskraft verleiht. Und finde ich sehr schade. Ich könnte mir vorstellen, da hätte man was Besseres machen können. Denn wie man ja anhand des Prequels sieht, und das ist ja der Aufhänger für diesen heutigen Podcast, sieht man ja, man kann aus dem Stoff noch wirklich was rausholen, ohne direkt die Geschichte von Damien weitererzählen zu müssen.
There's this girl at the orphanage. I think that she really needs someone to look out for her.
Carlito
suffers from a touch of madness.
You must be very careful, Margaret. Bad things will start to happen around her. Evil things.
Und dann lass uns doch direkt über das erste Omen reden, der mich, muss ich sagen, sehr überrascht hat, auch wenn ich sagen muss, dass ich schon sehr überrascht war, auch davon, was der im Vorfeld für positive Stimmungen, für positive Stimmen nach sich gezogen hat. Denn ich bin in den Film reingegangen, schon mit dem Wissen, dass der bei der Kritik sehr gut oder gut bis sehr gut ankommt. Und das hat sich für mich zumindest was, ja, es hat sich für mich dahingehend bestätigt, als dass ich sage, ich fand den auch wirklich gut. Der Film macht nämlich das, was das Omen Remake nicht gemacht hat. Er setzt wieder sehr stark auf Atmosphäre und Spannung und nicht so sehr auf History.
Hat mich auch überrascht. Ich habe von dem Film Minus erwartet. Und ich hätte garantiert gedacht, dass ich den totale Kacke finde. Absolut nicht der Fall gewesen. Die Beeinträchtigung, die der Film selber hat, liegt bei mir persönlich vor allem im Vorwissen um die anderen Filme, dass ich einfach im Endeffekt natürlich weiß und wie viele andere auch und du ja auch, wir wissen einfach, worum geht's und was kommt dabei am Ende raus. Und der Weg ist dann halt nur interessant und der Weg ist das Ziel und der Weg ist vielleicht nicht ganz so interessant, wie er sein könnte. Aber das ist schon mein Hauptkritikpunkt und der betrifft ja den Film selber eigentlich nicht, weil das ganze Konzept, diesen Film zu drehen, beinhaltet ja schon diesen Fehler oder dieses Problem halt, ne?
Ja. Das Einzige, was mich, also ich finde die Atmosphäre wirklich sehr, sehr gelungen. Ich mag die Hauptdarstellerin sehr gerne. Ich finde es gut, dass der sich viel Zeit nimmt, dass er ebenfalls, genauso wie das Original Omen, gar nicht so viel auf Übernatürliches setzt. Das kommt erst so gegen Ende, sondern dass sich die Spannung vorwiegend aus dem ganzen Setting und so weiter zieht, aus diesem Kloster. Ich muss nur gestehen, dass der Film für mich immer dann am schlechtesten war, wenn er so bemüht versucht hat, eine Verbindung zum Original-Omen herzustellen. Und dafür auch Sachen und dabei gleichzeitig Sachen unberücksichtigt lässt. Also wir erfahren doch, vielleicht habe ich da auch ein, denke ich da auch irgendwie komisch oder hab da irgendwie was nicht gerafft. Aber wir erfahren doch im Original-Omen, dass die Mutter von Damien ein Schakal war. Sie entdecken ja auf dem Friedhof sogar das Skelett des Schakals. Und hier erfahren wir ja, dass Damien von einer ganz normalen Frau geboren wurde. Also da frage ich mich so ein bisschen, erstmal, hast du da eine Antwort drauf? Habe ich da was übersehen?
Ich habe es mir hier notiert und wollte dir dieselbe Frage stellen.
Ja, siehst du mal.
Jetzt eine Sache ist mir nämlich aufgefallen. Es wird immer erzählt, von einem Schakal geboren. Und Gregory Peck macht den Sarg auf und Liev Schreiber ja auch. Und sie entdecken denselben Kram, nämlich einen Schakal. Jetzt fand ich aber interessant, dass bei Omen 3, wobei als Referenz sollte ja wahrscheinlich eigentlich, sag ich mal, nur der erste gelten, aber bei Omen 3 sagt er, von einem Schakal gezeugt. Also, aber das Ding ist, selbst da haben sie es schon in der Kontinuität versemmelt.
Ja.
Weil, also entweder
aber wir sehen ja das Schakalgelett im Film.
Genau. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es komisch eigentlich. Aber dann wäre es natürlich eine Geschichte des Vaters gewesen. Aber wie man ja, ich meine, man bezieht sich ja in erster Linie auf den Klassiker. Und wie man das dann so ignoriert, was da gesagt wird, ist schon komisch, ne?
Ja, eben. Also man kann ja letzten Endes, wenn man einem Film, ja, man kann ja eigentlich nur den Fortsetzungen dann vorwerfen, sich nicht darauf zu berufen, was im Original stattfindet. Und das, muss ich sagen, ist mir wirklich negativ aufgestoßen. Auch am Ende, auf der einen Seite, es gibt ja auch dann so Szenen, wo kurz die Krankenhausszene des Originals so gestriffen wird und der ganze Plotpoint rund um den Politiker, den wir ja als Vater aus dem ersten Teil kennen. Ich finde, das ist alles teilweise sehr gesucht und wäre auch gar nicht nötig gewesen. Ich finde sogar, man hätte den Film einfach auch meinetwegen das Omen nennen können, aber man hätte da nicht so krampfhaft versuchen müssen, eine Verbindung zu Damien herzustellen, die so verkrampft am Ende ausfällt, dass der Name trotz der ganzen Links, die dann verstanden werden vom eingeweihten Publikum, dass am Ende der Name sogar noch mal erwähnt wird. Also dann ohne dieses mit dem Namen am Ende hätte man das Ganze so ein bisschen eher als Easter Egg auffassen können, also diese ganzen Links zum Original. Aber mit der konkreten Erwähnung des Namens Damien merkt man dann, das sollen keine Easter Eggs sein, sondern es soll wirklich ganz klar eine Fortsetzung sein. Und ich finde nicht, dass der Film das gebraucht hätte.
Ja, das ist ein bisschen komisch, weil die fahren ja sogar noch ein Foto von Gregory Peck auf am Ende. Ne?
Mhm.
Das meinst du ja auch.
Ja.
Zweite Frage an dich, was ich nicht verstehe, und das ist auch schon im Original Omen drin und das ist auch im Remake von 2006 und jetzt weiß ich nicht mehr, habe ich es vergessen oder gibt es eine Erklärung dafür in First Omen. In allen drei Filmen taucht ja dieser Pastor Brennan auf. Ja,
mhm.
Dieser Priester, der ja dann von der Kirchturmspitze erstochen. Warum hat der 666 unter seinen Haaren? Die entdecken
das
ja.
Das ist eine gute Frage.
Das verstehe ich nicht. Warum hat er 666? Er hat die ganze Zeit ja gegen den Teufel gekämpft. Warum hat er selber die Sechsen am Kopf?
Vielleicht, ja, es ist eine gute Frage. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin dann da so ein bisschen drüber gegangen beim Gucken.
Aber weil das halt in dem Remake, glaube ich, auch wieder aufgegriffen wurde, wo ich denke, ja, da könnte man ja so einen
Fehler.
Ja, hast du
völlig recht, ja.
Ne?
Also vielleicht ist das ja der Grund, weshalb er so aktiv gegen den Teufel vorgeht, weil er selber auch vom Teufel besessen war.
Ja, aber das ist eine Interpretation. Erklärt wird das nicht, ne?
Nee, es wird nicht erklärt. Du hast völlig recht. Das ist eine Interpretation. Du, ich habe keine Ahnung. Ist
komisch.
Eine gute Frage.
Ja, komisch. Jedenfalls ist das ein stimmungsvoller, schöner Film. Und ich finde, dass die modernen Frauen an der Horrorfront und an der Regiefront mich immer wieder überraschen, als alter Macho, der aus Zeiten kommt, wo nur Männer Regie geführt haben. Und ich dachte, wenn Frauen das machen, wird das weichgespülte Liebesdramen. Da muss ich ganz klar sagen, war ich einem schweren sexistischen Irrtum aufgesessen, weil auch hier Akasha Stevenson, die hat, glaube ich, vorher auch noch Fernsehen gemacht, ja durchaus die ein oder andere Derbheit zu bieten hat. Was ich daran ein bisschen kritisiere, ist, dass natürlich der Mord wiederholt wird mit dem Kindermädchen im Prinzip, nochmal nach dem Remake, dann wird halt einfach draufgesetzt, dass sie dann auch brennt, wenn sie sich erhängt. Das sind dann wieder Digitalflammen und das ist dann für mich nicht härter als das im Original.
Ja, bin ich bei dir. Was ich halt noch spannend finde an der Regisseurin, die hat immer wieder in Interviews gesagt, dass es in diesem Film, und da muss ich gestehen, ich habe den Film beim Gucken nicht unbedingt auf einer Metaebene gesehen, sondern ich habe ihn auf der Ebene gesehen, auf der er uns präsentiert wurde.
Ja.
Und mir ist das gar nicht so bewusst geworden. Erst als ich das dann gehört habe, dachte ich, ja, natürlich, das stimmt, dass sie mit ihrem Film natürlich auch die Selbstbestimmung der Frau über ihren eigenen Körper und so weiter abhandelt. Also da steckt ja auch durchaus Subtext drin. Wie gesagt, ich muss gestehen, ist beim ersten Mal gucken nicht so ganz zu mir durchgedrungen. Dafür habe ich den Film einfach zu sehr als übernatürlichen Omen-Film gesehen.
Ja.
Aber da sieht man aber natürlich auch wieder, um jetzt einfach mal in die Kerbe zu schlagen, in die du geschlagen hast, dass vielleicht Frauen auf dem Regiestuhl der ganzen Sache, die sie halt hier annehmen dürfen, doch noch mehr Sachen hinzuzufügen haben. Also ich weiß nicht, ob ein Mann diesen Subtext so aufgegriffen hätte.
Genau das ist es nämlich. Da kommt eine andere Sichtweise hinzu. Und man könnte sagen, an einem Punkt vor ein paar Jahren, wo das Horrorgenre schon etwas ausgelutscht schien, kommen da jetzt einfach neue Impulse und einfach mehr Filme. Und sie hatten wohl hier auch ein Problem mit der Zensurbehörde, denn die hat dem Film ganz klar dieses NC-17 gegeben, also was bei uns praktisch dem ab 18 entsprechen würde. Die mussten ganz viel rumschneiden, um diese eine spezielle Szene, wo es, sagen wir mal, weiblichen vaginalen Hardcore zu sehen gibt, mussten sie ganz viel rumschnibbeln, bis das dann irgendwie okay war. Wobei ich mich frage, wenn ich das sehe, was im Film ist, was fehlt denn dann? Weil
was haben sie denn dann weggeschnitten? Ja, genau. Das habe ich mich so auch gefragt. Weil man muss das ja sagen, die Szene, die ist, wenn man sich das mal, wenn man mal darüber nachdenkt, ist die eigentlich wirklich auch, die wirkt nicht so, als wäre die groß, in Anführungsstrichen, kaputt geschnitten worden.
Gar nicht.
Die wirkt nämlich richtig, richtig gut inszeniert, dass sie immer gerade so viel zeigt, bis es dann am Ende halt zu dem einen Shot kommt, über den wir reden. Und bis dahin schafft die Kamera das im Zusammenhang mit dem Schnitt immer hervorragend zu sagen, ja komm, aber das werden sie ja jetzt nicht zeigen.
Genau.
Ja komm, nee, also das ist aber auch gut. Okay, die werden immer expliziter. Um Gottes Willen, was kommt denn da als nächstes? Und dann halten sie halt volle Kanne drauf. Und das wirkt überhaupt nicht nach einer Notlösung, sondern es wirkt total so, als wäre es auch so geplant gewesen. Daher überrascht, also nein, sagen wir so, es überrascht mich nicht, dass der Film dahingehend Probleme mit der Zensurbehörde hatte in einigen Ländern. Ich meine auch in Frankreich, bin gerade nicht so ganz sicher.
Aha.
Ich meine, da ist
ausgerechnet
die Szene auch
da
raus.
Ach.
Ich bin da gerade nicht ganz sicher.
Der Producer hat gesagt, sie wären 5-mal hin zur MPAA und hätten den vorgelegt. Und das wäre die Schnittfassung, die jetzt drin wäre. Und er meinte, die ganzen Kürzungen hätten die Szene nur noch extremer wirken lassen. So, dass sie jetzt so extrem wirkt und vorher hätte sie lascher gewirkt. Ja, da weißt du Bescheid. Ich finde insgesamt, wenn man mal vom Extremen jetzt beurteilt und ich jetzt als VHS-Prolet der 80er finde, ein, zwei Morde im Stil von damals hätten dem Film noch gut getan. Ich finde aber dieses mit dem Auto und ihrem Lover toll, ist so ein bisschen für mich eine Anspielung auf Teil 2 gewesen, an den Fahrstuhl. Und da hätte ich 2, 3 Derbheiten noch vertragen können. Was ich super fand, war der Einsatz von Jerry Goldsmith dann am Ende da. Oh. Ich meine, und man muss sagen, der Film lässt nicht mehr die Brücke auf, von wegen, es könnte eine Fantasie sein, weil er aber auch genau, wie du gesagt hast, was ganz anderes verhandelt, die Selbstbestimmung von Frauen über ihren Körper, was ja gerade in den USA ein großes Thema ist, bei diesem ganzen Abtreibungsdrama und die Frauen ja in diesem Film und in einem anderen, den können wir nochmal erwähnen, ja eigentlich wie Fleischorganismen behandelt werden, die gefälligst Leute zu gebären haben. Denn Immaculate hast du ja jetzt auch gesehen, ne?
Genau, den thematisch verwandten Film mit Sydney Sweeney, in dem es nicht darum geht, dass sie den Sohn des Teufels gebären soll, sondern das genaue Gegenteil. Und auch hier finde ich es sehr extrem, wie genau mit dem Thema, das wir gerade angesprochen haben, umgegangen wird. Und Ich finde, die Filme sind sich vom Setting her und so natürlich ähnlich. Und auch hier geht es um eine Frau, die gegen ihren Willen geschwängert wird und so weiter, weil irgendwelche vermeintlich höheren Mächte mit dem Kind meinen, etwas anfangen zu wollen. Immaculate fand ich vom Grafischen her noch eine Spur härter, obwohl der Film nicht diese berühmt-berüchtigte Szene hat, von der wir gerade sprechen. Aber ich finde, der geht noch mehr ins Fleisch, wenn man so möchte. Mhm. Und ist da in vielen Szenen noch ein bisschen derber, einfach von der Gesamt, vom Feeling insgesamt. Aber ich mag die beide. Ich finde es auch, ich habe jetzt schon öfter gehört, dass Immaculate der schwächere von beiden aktuellen neuen Filmen ist. Sehe ich gar nicht so.
Nein, mir gefällt Immaculate besser, weil der so schön oldschoolig, italienisch, schmierig, Exploitation, habe ich ja im letzten Podcast schon erzählt.
Genau.
Und der wächst bei mir eher in der Erinnerung. Und Omen war für mich eine positive Überraschung, weil ich einen Totalausfall erwartet habe. Beide Filme sehen sehr toll aus. Haben eine Kamera, die ganz klar 70er-Jahre-Körnigkeit zitiert, auch wenn man sagen muss, dass das Omen selbst sehr viel schmuckloser aussieht, der von 76, als der neue, der da fast ja, schon ein bisschen mehr, ohne aber übertrieben zu leuchten, muss man sagen. Also die haben sich den alten schon angeguckt. Er hat einfach auch andere Locations, muss man sagen. Und Immaculate sieht einfach aus wie ein Italo-Schocker von 1973 und aus dem Bahnhofskino entlehnt. Und ich verstehe auch nicht, was Sydney Sweeney da geritten hat, das Ganze in Gang zu setzen, weil sie es ja auch produziert hat. Ich finde es aber toll.
Ja, muss ich auch sagen. Also die Frau ist sich für nichts zu schade im positiven Sinne.
Ja.
Ja, also wir können nur Gutes, also nein, nicht nur Gutes, aber insgesamt Gutes über The First Omen oder das erste Omen sagen.
Ja.
Und ich würde sagen, damit haben wir die Omen-Reihe würdig hier abgeschlossen, oder?
Man kann noch erwähnen, dass es eine Serie gibt, die Antje jetzt nicht geguckt hat.
Richtig. Da hast du völlig recht. Hast du sie denn geguckt?
Nein, ich habe auch geschwänzt. Du hast so ach komm, ich hatte keine Zeit. Ich musste andere Sachen gucken für Sean David. Und dann war ich so froh, dass du das guckst. Ich hatte auch irgendwie gar keinen Bock. Also es gibt eine Serie, die heißt Damien. Und die habe ich zufällig entdeckt, als ich nachguckte, wo ich glaube ich, Omen 4 gucken kann. Omen 4, den ich streamen wollte. Übrigens Omen 4, der in manchen Ländern tatsächlich im Kino lief, ne? Das wollte ich noch sagen, aber ich glaube, man hat es nicht verpasst, wenn man nicht im Kino drin war. Ja, die Serie, keine Ahnung, was ist das?
Ja, ich weiß es auch nicht. Also was ich halt super spannend finde an der Serie ist, mehr oder weniger, dass wir beide vorher noch nie was von der Serie gehört haben.
Never.
Weil es wird ja über Serien mittlerweile genauso intensiv geschrieben und gesprochen wie über Filme und gerade im Horrorbereich, wenn da irgendeine Serie rauskommt zu einem bereits bestehenden Franchise oder Film, dann werden wir ja hellhörig. Deshalb bin ich wahnsinnig überrascht, dass wir da nie von gehört haben. Es kann nicht der große Wurf gewesen sein.
Tja, raff ich auch nicht.
Irgendwann, vielleicht werden wir irgendwann nachliefern.
Also das letzte Lebenszeichen aus der Omen-Reihe chronologisch gesehen ist Omen 5, The Abomination. Und das ist ein Buch von 1995. Also in Romanform kann man sich Omen 5 angucken, was ja dann aber jetzt mit First Omen sozusagen Omen 6 ergeben würde. Und mehr fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein zu der Serie, außer dass die doch durchaus mehr Gehalt hat als die ein oder andere Horrorserie, die so zu Tode geritten wurde.
Genau, und bevor wir an allerletzter Stelle nach dem Omen noch kurz auf einen weiteren Kinostart dieser Tage eingehen wollen, haben wir einen kleinen Hörtipp für euch, denn wir reden ja hier über Horrorfilme in diesem Podcast. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, außer Film und außer Bücher und so weiter, sich mit dem Thema Horror auseinanderzusetzen. Und ich weiß nicht, hast du schon mal was von Fiction-Podcasts gehört? Ich kannte das nämlich so vorher nicht. Also für mich war das, es ist eigentlich eine moderne Variante des Hörspiels. Kennst du das?
Also in Wahrheit ist es ein Hörspiel, nur wahrscheinlich.
Eigentlich schon,
mit
ne?
einer eigenen Form, die da gewählt wurde, wenn ich jetzt das so verstehe, was du sagst. Aber Hörspiele sind ja Filme ohne Bild. Habe ja selber schon welche geschrieben. Wer mal hören möchte, Baggageddon ist ein Hörspiel von mir für 1Live und ich glaube, das gibt's auch bei Spotify.
Und ich bin generell, ich bin sehr, sehr großer Hörspiel-Fan. Ja. Und als unsere Freunde von der Podcast-Produktionsfirma 4000 Hertz mal gefragt haben, hey, könnt ihr nicht vielleicht auf unseren neuen Found-Footage-Horror-Podcast aufmerksam machen, habe ich mir gedacht, ja komm, warum eigentlich nicht? Der trägt den interessanten Titel Aufnahmen aus der Geisterwelt. Und die Podcasterin Miller König hat darin den Nachlass des verstorbenen Parawissenschaftlers Dr. Frederick Walsh bekommen. Könnte auch so ein Titel oder könnte auch so ein Name sein von irgendeiner Figur in Das Omen, wie ich finde.
Ja.
Und in diesem Nachlass befinden sich zahlreiche Aufzeichnungen zu seinen Fällen, aber auch ganz viele Tonaufnahmen, die der Mann gemacht hat, denn er war Parawissenschaftler, also war er mehr oder weniger Geisterjäger. Und diese Aufnahmen präsentiert uns Miller König eben im Podcast Aufnahmen aus der Geisterwelt. Und ich habe kurz reingehört, ich finde, das klingt alles wahnsinnig spannend. Ich muss gestehen, auch irgendwie. Es gibt so wahnsinnig viele Podcasts da draußen und die Tatsache, dass Fiction-Podcasts jetzt so ein bisschen auch das Genre des Hörspiels wieder hervorkramen, mag ich. Ich habe sowieso das Gefühl, Deutschland ist ja irgendwie so ein Hörspielland. Das gibt's ja als Medium gar nicht so wirklich in anderen Ländern. Und wenn man da jetzt auch noch so ein bisschen ins Horrorgenre reingeht, ich finde, das passt ganz gut. Daher von uns hier der Podcast-Tipp Aufnahmen aus der Geisterwelt. Und ihr könnt ja gerne mal reinhören.
Hallo, mein Name ist Miller König und ab dem 15.04. präsentiere ich euch den Podcast Aufnahmen aus der Geisterwelt. Ich habe den Nachlass des umstrittenen Parawissenschaftlers Dr. Frederick Walsh erhalten. In jeder Folge präsentiere ich euch einen seiner unglaublichen Fälle. Eine kleine Warnung vorweg. Das ist nichts für schwache Nerven. Also, ich freue mich. Bis dann.
18. Januar 1990. Ich stehe vor dem Haus Lessing. Spüre Unwohlsein. Gehe jetzt hinein. Er scheint bereit zur Kontaktaufnahme. Skurrus,
Genus,
Spiritus, lasst sie runter!
Aufnahmen aus der Geisterwelt. Ein Podcast von Miller König und 4000 Hertz ab dem 15. April. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hertz. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade die dritte Folge erschienen.
Ah, das ist interessant. Hört sich an so ein bisschen wie so diese Serien bei Vox und Tele5, weißt du, wo du das als Bildmaterial verarbeitest, dieses Geisterjäger gehen in so ein Haus ran, alles so mit Nightshot gedreht und so. Ich weiß jetzt nicht, wie das hieß. Ich schmier mal gerade meine Stimme und dann muss man sagen, liebe Leute, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt und zwar überhaupt gar nicht, dann macht jetzt besser aus den Podcast, weil wir spoilern allein schon, indem wir über die Story des nächsten Films reden. Mir hat der Film übrigens sehr gut gefallen mit ein paar Einschränkungen, über die wir gleich sprechen, aber ihr solltet nichts davon gucken, kein Trailer, kein Bild und keinen Artikel lesen über Abigail, weil ich kenne Leute, die das gemacht haben. Ich habe das nicht gemacht, was ein reiner Zufall war, weil ich einfach keine Zeit hatte. Bin in den Film reingegangen, kannte den Titel und wurde blendend unterhalten. Und dann kam ich raus hier, Stu und Lenny, der Anfang war ja ein bisschen zäh. Ja, sie wussten halt Bescheid, auf was alles hinausläuft. Es ist ein Film mit vielen schönen Wendungen und man weiß gar nicht, was so passiert. Und ich glaube, schaltet jetzt besser aus, wenn ihr Abigail gucken wollt. Und ich sage, es ist ein Film, den ich empfehlen würde.
You all came highly recommended. You know the rules. No real names, no backstories. No cell phones.
So whose kid is she?
A very wealthy man who's about to be $50 million poorer.
sure you're safe.
What's your name? Mine's Abigail.
You can call me Joey.
Do you have any kids?
I have a little boy.
See you in 24 hours.
Ja, ich muss sagen, ich wusste, worum es geht. Und interessanterweise mochte ich sowohl den Anfang als auch das Ende.
Ah.
Jetzt sind wir ja im Spoiler-Territorium, also die Leute, die jetzt noch zuhören, nehmen bewusst in Kauf, dass wir über die Handlung reden.
Das machen
es
wir
geht jetzt. Nämlich, es geht nämlich um eine Gruppe von, ja, es sind schon Ganoven. Es sind keine Kleinganoven, es sind schon Ganoven.
Schon die, organisierte Gauner, Gangster.
Genau. Gauner und Ganoven sind so Gauner. Schöne Worte einfach. Und die bekommen einen Auftrag von außerhalb, sie mögen bitte die Tochter einer offenbar sehr reichen Person entführen. Also wir wissen nicht groß, oder die, sowohl wir als auch die Ganoven selber wissen nicht groß, was es mit diesem Mädchen auf sich hat. Sie gehen davon aus, dass es halt eben die Tochter einer reichen Person ist und dann wollen sie ja, die Tochter freipressen. Also eine ganz klassische Entführung, wenn man so möchte. Und im Laufe, also sie bringen das Mädchen in ein großes, ja, in ein großes, altehrwürdiges Herrenhaus, ketten sie an ein Bett an und nun wirklich alle, nun wirklich der letzte, die letzte große Spoilerwarnung. Sie, nach der Hälfte des Films kommt heraus, das Mädchen ist ein Vampir und letzten Endes allen anderen in diesem Haus haushoch überlegen und dann entspinnt sich daraus eine Menschenjagd, nicht mehr die Ganoven gegen das Mädchen, sondern das Mädchen gegen die Ganoven. Genau.
Ja, es ist wahnsinnig unterhaltsam, weil diese ganze Gaunertruppe von tollen Schauspielern gemacht wird, dargestellt wird, die man auch auseinanderhalten kann. Sie sind nicht alle makellos schön. Die bei Scream 5 zu Recht, finde ich, ja, geschasste Hauptdarstellerin macht auch eine gute Figur und ich finde sie auch eher attraktiv. Das muss ich ihr zugute halten. Vielleicht passt das für mich auch so, dass ich sie letztes Jahr sehr böse fand und jetzt auch als dann böse akzeptieren kann in diesem Film. Wie heißt sie? Catherine Howard? Nee. Welche ist das? Die Hauptdarstellerin aus Scream 5? Das war die doch, ne?
Barrera heißt sie. Melissa Barrera.
Ja, genau. Ist doch die gewesen, die Hauptdarstellerin, ne?
Ja, genau.
Wo war ich? Ich würde sagen, die sind gut gewählt, die Leute. Die machen ihren Job gut. Das heißt, wenn man das nicht weiß, auf was das hinausläuft, und ich wusste das nicht, ist man wirklich eine Menge blöd am Gucken in der ersten halben Stunde und fragt sich, okay, was passiert denn hier jetzt? Sollte das Horror sein oder ist das am Ende gar kein Horror? Und dieser Kniff in der Mitte ist für mich, die Spoilerwarnung haben wir ja nun ausgesprochen, ist ganz ähnlich wie bei From Dusk Till Dawn. Und es gibt ja auch eine ähnliche Diskussionsrunde unter den Gaunern wie in From Dusk Till Dawn, wo relativ schnell klar ist, sie ist ein Vampir, was mir am Anfang gar nicht erst so klar war, weil ich dachte, huch, die sieht aber gruselig aus. Was ist denn mit dem Kind? Ich hätte mir auch vorstellen können, sie ist vom Teufel besessen oder sie ist irgendwas anderes als ein Vampir. Aber gut, die im Film sind da schneller mit der Analyse und sagen, ist ein Vampir. Und dann dachte ich entweder, es stellt sich als Irrtum raus oder es ist eben so. Aber gut, haben wir eben einen Vampirfilm jetzt am Start. Und ich sag mal so, der läuft auch wirklich gut durch und hat ein schönes Tempo. Er hat auch ein paar Lacher, finde ich. Paar coole Szenen. Ich finde Abigail selber sensationell dargestellt. Das Mädchen ist vielleicht 11 oder 12. Also wirklich, sie hat Witz in ihrer Grausamkeit. Hat mich überrascht. Das ist immer so, wenn man überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt.
Genau, also ich mag den Anfang sehr. Ich mag diese ganze Konstellation aus den Gaunern. Ich finde, die harmonieren alle super zusammen. Ich muss leider gestehen, ja, das gehörte auf jeden Fall zu seinem Charakter und ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben auf eine gewisse Weise. Aber mir ging Dan Stevens irgendwann mit seinem permanenten Fuck-Gesage auf die Nerven. Also ich hatte das Gefühl, der hat sein ganzes Kontingent an Fucks, die er in seinem ganzen Leben sagt, hat er mit diesem Film abgearbeitet. Also der hat ja wirklich, der hat ja keinen Satz, hat er ja ohne Fuck. Also ich habe dann mal drauf geachtet, es gibt zwischendurch 1, 2 Sätze vielleicht, in denen er es nicht sagt, aber der hat wirklich durchgehend immer ein Fuck auf den Lippen. Und da muss ich sagen, das hatte ich irgendwann über. Passt aber, wie gesagt, zu seiner Figur. Ich finde, er ist trotzdem auch tatsächlich so, ja, ein Scene-Stealer eigentlich schon. Und diese ganze Dynamik unter den Figuren, die hat mir am Anfang, also hat mir von Anfang bis Ende wirklich richtig gut gefallen. Ich muss dann sagen, so im Mittelteil, wenn es kurz darauf zuläuft, dass sie erfahren, was mit dem Mädchen ist, und dann erfahren sie es, und dann hat man das Gefühl, dann muss sich das Mädchen erstmal so ein bisschen, also muss sich Abigail erstmal selber so ein bisschen positionieren. Den Eindruck hatte ich da in diesem Fall. Ich finde, da zieht er sich ein bisschen. Aber wenn man dann rafft, okay, jetzt geht das große Gekröse los, dann war ich wieder voll drin. Also wenn er dann komplett eskaliert gegen Ende und auch wirklich gefühlt, ja, Gallonen von Kunstblut hier auf die Wände geschmiert und auf die Figuren geschmiert werden, da muss ich wirklich sagen, da hatte ich dann auch richtig Spaß. Also den Einstieg finde ich super. Ich finde, in der Mitte zieht er sich ein bisschen. Und dann am Ende, wenn er wirklich komplett eskaliert, da war ich wieder voll dabei.
Bei mir ist das tatsächlich so ein bisschen umgekehrt. Ich finde, der Mittelteil hat eine Schwäche, die Whodunits oft haben. Whodunits, wo sich 10 Leute treffen auf einer Insel, einer ist der Mörder. Und dann kommt immer diese Szene, dass sich diese Gesellschaft auflöst. Der eine geht in den Garten, der andere geht in den Keller, der nächste ist auf der Terrasse und dann wieder einer oben auf dem Dach. Und dann sprechen die miteinander und der Hercule Poirot kriegt alles mit, was die sagen. Und das haben wir hier auch. Jeder latscht in verschiedenen Räumlichkeiten der Villa herum und versucht irgendwas zu suchen und zu finden. Im Zweifelsfall das Mädchen und umzubringen. Sie sind alle einzeln unterwegs. Ich glaube, das meinst du mit Länge. Das kann ich auch verstehen. Für mich war aber hier alles, vieles noch nicht so ganz glasklar. In dem Moment fand ich das irgendwie noch unterhaltsam, weil auch ein paar schöne Szenen dann passierten da unten in der Küche. Dan Stevens habe ich jetzt überhaupt erstmal in Godzilla gegen King Kong wahrgenommen. Jetzt, und zwar in dem zweiten Teil. Fand den da okay. Und jetzt war das der erste Film, wo mir klar wurde, das ist ein Typ, der jetzt öfters auftauchen wird und der hat eine Form von Humor. Das wurde mir dann nachher vor allem so erklärt. Ich wusste, dass der bei King Kong und Godzilla mitgespielt hatte, aber für mich war der komplett neu. Hat mich auch überrascht. Ich musste sehr viel über ihn lachen. Ich fand den Charakter auch gut. Der hat bei mir direkt verkackt gehabt am Anfang, weil er das Kind schlagen wollte. Ich habe ja selber eine Tochter. Ich wusste sofort, der wird bis zum Ende nicht mehr hundertprozentig gut sein werden oder sich dahin entwickeln, weil das hat er jetzt schon verschissen. Ich habe ihn außerdem synchronisiert gesehen in der Pressevorführung, sodass ich das mit den Fax nicht mitbekommen habe. Interessanterweise.
Ach, okay. Okay, alles klar. Ja.
Der Showdown hingegen war für mich relativ austauschbar. Die Blutfontänen sind digital und wer jetzt wem wieder auf die Schultern springt und versucht von hinten zu beißen, hinknallt, gejagt wird, wieder aufsteht, das fand ich dann ein wenig, naja, ermüdend will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen dem Restfilm nicht angemessen. Also der stieg so schön durch bis zu diesem Danzig-Song Blood and Tears. Habe ich eine Gänsehaut gehabt, weil immer mein liebster Glenn Danzig-Song früher von seiner zweiten Platte. Und dann tanzen die Mädels da so zu. Die machen dann da so oben unterm Dachboden, machen die doch einmal so ein Tanzballett, die beiden. Wo die sich so antanzen. Und dann kommt dieser Danzig-Song. Das fand ich total super. Also ja, und genau nach dieser Szene fällt der Film eigentlich ins Genre einerlei herab und bietet Altbekanntes und ist nicht so stark wie vorher. Aber trotzdem ist mein Resümee ein positives.
Ja, ich muss auch sagen, mit dem kann man wirklich gut Spaß haben. Ich glaube auch, wer den Vorgänger, beziehungsweise das sind ja die beiden Regisseure, die Scream 5 und Scream 6 zuletzt gemacht haben. Davor haben sie aber den Ready or Not gemacht. Ich finde auch, dass die sich stilistisch sehr ähneln. Also hätte ich nicht gewusst, dass das die Macher sind. Ich wäre, glaube ich, hätte ich geraten müssen, wer es gemacht hat, wäre ich, glaube ich, drauf gekommen. Die haben irgendwie die haben es drauf, alte Gebäude, also so alte Herrenhäuser gut zu inszenieren, das muss ich schon sagen. Und wer den mochte, wer Ready or Not mochte, ich glaube, der wird auch an Abigail Spaß haben. Ich glaube, da ist genau das, also es ist ein sehr fairer Deal einfach, den man mit diesem Film eingeht. Und wenn ihr das hier jetzt gehört habt, wisst ihr ja auch, worum es geht. Ich wollte gerade noch mal sagen, wenn ihr den Trailer nicht guckt, Wenn ihr den Trailer nicht geguckt habt, werdet ihr auch überrascht. Nein, jetzt ist es zu spät.
Ja, wenn man einmal nicht also hingehört hat und in der Küche gerade irgendwie laut was auf dem Ofen hatte und unsere ganzen Spoilerwarnungen übergangen ist, schwierig.
Ja. Nee, aber war eine schöne kleine, ein schöner kleiner Genre, schöner kleiner Genrebeitrag, würde ich sagen.
So ist es. Ja.
Und damit sind wir auch durch für heute. Das war eine lange Ausgabe, aber die Omen-Filme wollten adäquat besprochen werden. Das müssen wir nun mal so sagen.
Ja, und dann muss man denen noch Platz einräumen, sonst kriegt man Stress mit Mächten,
würde ich auch sagen,
mit denen man sich nicht anlegen möchte, nicht?
Würde ich auch sagen. Und wer jetzt mit mir noch keinen Stress bekommen hat bis jetzt, das warst du. Denn wir haben Winnie Pooh Blood and Honey noch nicht gesehen.
Ah, das kommt noch.
Ja, das ist das Problem. Ich werde da nicht drum rumkommen. Nun muss man fairerweise sagen, wir werden da beide nicht drum rumkommen. Aber wir werden den Film auf jeden Fall in der nächsten Folge besprechen, weil wir gedacht haben, Abigail ist jetzt für den April doch der größere Hit und wir haben jetzt so lange über das Omen gesprochen. Außerdem will ich mich noch länger darauf vorbereiten, dass ich Winnie Pooh Blood and Honey gucken muss. Und dann reden wir nächsten Monat auch noch mal über Knock Knock Knock. Das ist ja der deutsche Titel von Cobweb, den wir hier schon mal so ein bisschen angerissen haben. Und zu meinem großen Bedauern reden wir nicht über den Film mit dem fantastischen ursprünglichen Titel Horoscope. Ja. Der Film heißt jetzt nämlich Tarot, tödliche Prophezeiung.
Schade.
Ich finde, das ist einfach, also das ist doch einfach enttäuschend. Horoscope ist so ein fantastischer Titel für einen Horrorfilm.
Absolut.
Und dann nimmt man den weg. Es ist unfassbar.
Aber stell dir vor, der Film Tarot wird Mist und dann ist der Titel noch frei für den nächsten Film, der vielleicht gut ist und diesen Namen trägt.
Richtig. Das ist eine wirklich gute Theorie. Das würde mich sehr freuen.
Ja, genau. Jetzt sind wir heute so in den Überstunden. Hätten wir diesen Podcast genau auf 66 Minuten und 6 Sekunden eigentlich machen müssen? Das haben wir
verkackt, können wir, ne? Das können wir ja unserem Cutter im Nachhinein als Aufgabe geben.
Schneid alles raus.
Genau. Nein, machen wir nicht. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Immerhin bei 1,39, 13. Vielleicht kann man da eine 6 draus machen, wenn man das zusammenzieht.
Ja, wir rechnen das nochmal aus. Besser du rechnest das aus. Ich bin in Mathe da nicht so bewandert.
Das mache ich. Das wird viel besser funktionieren, wenn ich das mache.
Und stimmt.
Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder. Vielen Dank, dass ihr dieser Stunde Horror oder diesen 1,5 Stunden Horror beigewohnt habt. Und dann bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss. Oh, Antje, Telefon.
Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja, nächstes Mal.